Andi, wie geht's deinem Herzen?
Meinem Herzen geht's super.
Das sind gute Nachrichten, weil ich habe mich gefragt, was dein Puls wohl macht, wenn du ein Stardate siehst, eingeblendet in der Folge. Und habe mir dann überlegt, dass du dann vielleicht leichte rote Flecken im Gesicht bekommst, hektische. Und da in dieser Folge gleich zweimal ein Stardate direkt am Anfang eingeblendet wird, habe ich mir ein bisschen Sorgen um deine Gesundheit gemacht.
Du hast es noch nicht verstanden. Ich differenziere ja zwischen unseren unterschiedlichen Reihen, möchte ich sagen,
ja.
Unseren Podcast-Reihen. Bei Strange New Worlds, hektische Flecken, Panikattacke
ja.
Und so weiter. Bei Prodigy ist alles gut, weil da sind es einfach fortlaufende Zahlen. Das heißt, ich konnte mit diesem Stardate sogar was anfangen. Dazu später mehr, möchte ich sagen.
Wow.
Dazu später mehr. Bis du das gefunden hast.
Dazu später mehr.
Gar nicht so schlecht, oder?
Jingleboard schon vor der Musik. Es ist, also, es ist unglaublich. Ist heute geht alles, würde ich sagen.
Heute geht alles, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch dazu.
Dazu später mehr.
Oh. Das war das Original.
Unterschiedliche Formen. Das ist ganz hervorragend.
Das ist geil, oder?
Ja.
Ja, das ist auch so, da könnte man dann auch irgendwie so stimmungsmäßig was draus machen. Also wenn es wirklich was Spannendes ist, dann kann man das halt mit der Showtreppe machen. Und wenn es dann halt so ein random... Also, ja, mein Gott, wen interessiert.
Dazu später mehr.
Wir könnten da irgendwie noch eine Karnevalsversion draus machen. Das müssen wir irgendwie, wir müssen daran arbeiten, glaube ich.
Ja,
genau. Musik jetzt. Komm mal, Musik. Besser wird's nicht mehr.
Ja, meinst du?
Ja, gut, ja. Wir sind on a peak.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel zu einer neuen Folge Star Trek Prodigy. Also die werden wir besprechen. Das ist die 17. Folge der zweiten Staffel. Sie hört auf dem Namen Brink ganz einfach auf Englisch. Auf Deutsch übersetzt zumindest in der Netflix-Version.
Mhm.
Am Rande des Abgrunds.
Das ist richtig. Ich habe es auch auf Netflix geguckt diesmal.
Ah ja, okay. Dann wissen wir nicht, was sonst noch so an möglichen Versionen im Umlauf ist. Ihr vielleicht schon?
Noch nicht.
Nee, noch nicht.
Noch nicht.
Ja. Und Brink finde ich ganz interessant, weil Brink, musste ich nachgucken, wusste nicht, was heißt. Einfach nur Brink, nicht mal Brink of an Eye oder so. Entschuldigung. Heißt einfach nur Rand.
Ja, ja. Genau. Also, aber schon der Rand einer Klippe. Das ist so Brink.
Also das heißt, da braucht man im Deutschen tatsächlich vier Worte zu, was man in Englisch in einem Wort sagen kann.
Ja, also wie würdest du es denn nennen? Also keine Ahnung, du bist so...
Klippe. Abgrund.
An einer Klippe, aber wie würdest du dann so die Ecke nennen?
Man könnte sagen, am Rande des Abgrunds.
Ja, stark.
Vielen Dank. Auf dem Panel
lass
heute.
Lass das doch machen, Andreas Dom.
Sebastian Sonntag. Ah, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir hier sind. Wir sind sogar zusammen an einem Ort.
Ja.
Erstaunlicherweise, aber trotzdem irgendwie in einer ganz komischen Konzert. Du flätst dich hier so auf so ein Sofa. Ja?
Das ist ein schönes Sofa.
Das ist ein schönes Sofa, auf jeden Fall. Das hat viel erlebt schon. Das war überall.
So sieht es auch aus.
Das sieht absolut. Das stand schon in meiner Wohnung in der Küche. Ja.
In welcher Wohnung? In Aachen?
Nee, hier in Köln, in Nippes. Also quasi in der Wohnung, in der ich gelebt habe, nachdem wir auseinandergegangen sind.
Auseinandergegangen sind, ja. Okay. War ich da jemals in Nippes?
Nee, keine Ahnung, ich habe da fast 5 Jahre gewohnt. Das
doch, klar, natürlich war ich da. Natürlich da. In der in der Merowinger Straße.
Genau, fast. Meerheimer.
Genau,
ja.
Meine ich doch. Die ja, Meerheimer, die Merowinger sind alles Königsgeschlechter, glaube ich.
Ja, ja, absolut. Ich habe keine Ahnung, wer Meerheimer ist oder war.
Der Meerheimer Kreis, das ist gerade die SPD regieren, glaube ich.
Auf jeden Fall war dieses Sofa auch schon in einer Küche, in einer WG in Berlin, in der ich mal so halb gelebt habe. Also das ist so rumgekommen, das Sofa.
Soll ich jetzt schöne Grüße an den Stadionsprecher von Borussia Mönchengladbach ausrichten?
Nee, da war es tatsächlich. Obwohl, weiß ich nicht. Ja, ich glaube nicht.
Aber zu viele Insider hier an dieser Stelle. Ich freue mich auf jeden Fall mit dir heute in einem Raum zu sein.
Ja.
Es ist ein ganz komisches Gefühl an dieser Stelle.
Das stimmt, weil wir so komisch miteinander hier rumhängen. Ja. Außerdem ist es recht frisch.
Es ist super kalt. Ich habe meine Jacke noch an und einen Schal.
Du hast eine Du weißt schon, also Andi war früher hier. Du weißt schon, dass dieser Raum eine Heizung hat, ne?
Ja, ich wusste.
Nee, du weißt auch.
Ich habe gedacht, das heizt sich durch
Liebe.
Und Computer. Aber irgendwie liefen die auch alle nicht. Also keine Ahnung. Ja.
Liebe war auch keiner im Raum.
Ich war allein hier.
Ja, absolut. Ich habe die Heizung jetzt aufgedreht.
Ja.
Normalerweise dauert das nur wenige Minuten. Da kann man hier den ersten Aufguss machen.
So, gleich wird es richtig warm werden und dann ziehe ich mich aus.
Ja. So. Da freuen wir uns alle.
Aber wir heute ohne Video, wollte ich euch noch sagen.
Genau, heute ohne Video. Warum? Also, obwohl wir allein im Ort sind, weil wir nehmen ja häufiger mal auf, aber wir haben ja festgestellt, dass vor allen Dingen, wenn wir das so unregelmäßig machen, bringt das, glaube ich, niemandem was, weder euch noch uns. Also uns bringt es schon was, nämlich Arbeit.
Team YouTube schon ab und zu?
Ja, klar, aber das Team YouTube, also wir lieben euch alle, ist aber schon auch noch recht überschaubar, im Gegensatz zum Team Podcast.
Ja, Podcast ist das wahre Medium an dieser Stelle.
Ist ein tolles Medium.
Ja.
Wir lieben Podcasts.
Wir lieben Podcasts. Der Adventskalender wird übrigens exklusiv auf YouTube bleiben. Das werden Videos, Leute. Da werdet ihr mit der Zunge schnalzen, was ihr da sehen werdet.
Kann man das so? Machen wir es so?
Bei mir ist es immer sehr feucht. Das mache ich lieber nicht vor dem Mikro.
Ich bitte darum. Ja. Das ist auch ein ganz komisches, also man sieht da ganz komisch bei, also du sahst da ganz komisch bei aus.
So, was labern wir denn eigentlich rum? Wir wollten noch was besprechen, nämlich Brink am Rande des Abgrunds.
Ja, aber man kann sich ja mal irgendwie, wenn man sich ja mal begegnet, kann man ja mal kurz irgendwie einchecken miteinander. Wie bist du denn heute hier, Andi?
Mit dem Auto.
Alles klar.
Du hast einen schönen Pulli an. Du hast mir eben erzählt, dass du gestern auf einem Konzerto warst. In der sogenannten Lanxess Arena.
Und
niemand weiß, was Lanxess ist. Was ist Lanxess?
Lanxess hat viel Geld auf jeden Fall, weil die können eine Arena kaufen.
Ja, absolut.
Die hieß ja mal Köln Arena. Das hat man dann, geändert, weil Köln hat Lanxess nicht viel Geld.
Köln gekauft hat.
Lanxess ist bestimmt irgendwas mit Finanzdienstleistungen.
Hieß sie nicht bestimmt zwischendurch mal AXA Colonia oder sowas?
Ich habe gerade Lanxess gegoogelt und erste Schlagzeile, die mir entgegenkommt, Lanxess in der Krise.
Oh.
Ja.
Tja.
Ist ein Problem.
Aber du hast dafür gesorgt, dass sie aus der Krise eventuell rauskommen, denn du hast Geld in dieser Arena gelassen.
Absolut. Die Lanxess Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln ist ein Spezialchemiekonzern. Wir lieben Spezialchemie.
Was ist denn Spezialchemie?
Das ist keine allgemeine Chemie, das ist das, was wir in der Schule hatten, sondern sehr spezielle halt.
Okay, cool.
Ausgliederung der Chemie.
Was haben die für ein Produkt? Kann ich das kaufen? Kann ich irgendwo Lanxess kaufen?
Ist auf jeden Fall...
Lanxess-Gase?
Ist auf jeden Fall eine Ausgliederung der Chemie und von Teilen der Polymersparte der Bayer AG.
Wir lieben Polymere.
Gott.
Ja, gut.
Eine andere vor sechs Stunden, eine andere Schlagzeile, die ich gerade noch sehe, Lanxess im freien Fall. Da kann man relativ weit fallen, sehr hoch diese Lanxess
Arena. Meinst du, wir können diese Arena-Namensrechte bald kaufen?
Discovery Arena? Das wäre absurd, aber bestimmt.
Ich finde das ganz toll, wenn Jamiroquai in der Discovery Panel Arena spielen würde. Denn da warst du ja gestern.
Da war ich gestern,
Beim Herr
J.K.
Jamiroquai.
Beim Herrn Jamiroquai, genau. Da war ich gestern Abend und hatte ein bisschen Angst tatsächlich.
Weil du deeper underground gegangen bist?
Ein deeper Cut, ha? Hat er nicht gespielt.
Hat er Kenneth Heath gespielt?
Ja. Ja. In einer sehr, sehr nicen Version. Also, es war so eine, die hatten eher irgendwie alle Bock zu spielen. Also, ist nie schlecht, wenn man solche Konzerte macht. Und das war so eine Extended Long Version. Du reißt da gerade, wenn Ramrod das sehen würde, dein Handy vom Sofa.
Ups, Entschuldigung, Ramrod.
Das meintest du mit, passiert nichts? Genau, Kenneth Heath gab es in so einer Extended Version. Nein, ich hatte große Angst, weil Jamiroquai schon einer meiner Helden meiner Kindheit ist. Also ich habe sehr viel Zeit mit dieser Musik verbracht und ich finde, niemand kann so gut nach wie vor Lieder schreiben, die direkt in mein kleines Herz hineingehen. Und deswegen war ich schon so ein bisschen angespannt. Ich hatte
Angst, dass er den Morrissey macht, oder was?
Ich hatte Angst, dass er einfach nur Weil also
keine Lust hat.
Im schlimmsten Fall langweilig ist. Und er ist ja auch so ein bisschen grumpy. Also er war immer schon so ein bisschen grumpy. Irgendwie auch nett, aber auch so ein bisschen grumpy. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Angst. Und ich war vor vielen Jahren, also keine Ahnung, wann auch immer, in den 1800, irgendwie sowas, in der nicht so ganz so charismatischen Mitsubishi Motor Hall in Düsseldorf.
Entschuldige. Ich würde sagen, die Lanxess Arena ist charismatisch. Welches Charisma hast du denn da gefunden?
Das von jemandem, der auf der Tanzfläche, das war jetzt keine Ahnung. Nein, aber die fand ich irgendwie, egal, das Konzert war irgendwie nicht gut. Ja. Also, oder ich war nicht gut. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber der Funke ist nicht übergesprungen so richtig. Also, wir haben uns nicht connected und deswegen hatte ich so ein bisschen Angst davor, dass jetzt auch noch viele Jahre später er möglicherweise dann auch, er jetzt erst recht nicht mit mir connected, aber das Gegenteil war der Fall, um diese Geschichte mal schnell abzubinden hier, weil wir wollen ja hier auch Content liefern. Es war eins der besten Konzerte meines Lebens. Es war wirklich großartig. Wir waren auch ganz weit vorne an der Bühne, Stehplätze. Und die Lanxess Arena war tatsächlich das erste Mal, das zweite Mal, sagen wir mal, in der Geschichte, wo ich da Konzerte gesehen habe. Richtig geil, weil wenn du vorne stehst, dann bist du halt der Bühne nah und siehst alles und dann kannst du dich umdrehen und siehst diese, das sind ja 15.000 Leute, die da reingehen und siehst diese Leute da feiern und das ist schon Gänsehaut.
Toll.
Wenn du halt da oben irgendwo sitzt auf Oberrang 17, dann ist es halt irgendwie doof. Aber da vorne ist schon geil.
Ich bin noch nie in dieser Arena gewesen.
Mhm.
Oder?
Weiß nicht.
Ich glaube nicht. Oder?
Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie gerade kurz das Gefühl gehabt, dass wir da vielleicht mal zusammen gewesen sind. Aber ich wüsste nicht genau, warum.
Nein, zusammen waren wir da nicht. Vielleicht war ich mal in der Köln Arena.
Ja, das gibt doch hier diese Karneval, wie es singt und klatscht oder so. Nee.
Die lachende Köln Arena.
Die lachende Köln Arena, ja genau.
Nee, da war ich nie.
Ich auch nicht.
Keine Ahnung. Aber ich finde das schön, dass du dieses Erlebnis hattest, denn isn't it the music what keeps us connected?
Ja, schön.
Und dann sind wir wieder bei Star Trek, ehrlich gesagt.
Sind wir wieder bei Star Trek und da können wir auch direkt bleiben, aber weil du das gerade so ansprichst, ich fand diesen Moment tatsächlich auch ganz schön, dass da 15.000 Menschen auch einen Menschen gefeiert hat, der sich ja schon relativ früh für Umweltschutz eingesetzt hat, Klammer auf, auch Liebhaber von schnellen Sportwagen ist und davon einige besitzt, Klammer zu, aber Ambiguitätstoleranz.
Und ja. Keine globalen Verantwortungen auf persönliches Handeln projizieren.
Absolut. Und er hat so den ein oder anderen EU-Rant losgelassen in letzter Zeit so auf Insta. Ich hatte kurz so ein bisschen Sorge, dass ich nicht so genau weiß, wo er sich politisch hinentwickelt hat. Aber
war Nigel Farage auf der Bühne.
Ja, ich hatte kurz Angst.
Ja.
Aber als er dann angefangen hat, Donald Trump zu persiflieren, war klar, wo es hingeht.
Hat er ihn persifliert oder fand er ihn besonders gut? Hat er versucht, ihn nachzumachen.
Er hat versucht, ihn nachzumachen, hat es aber nicht geschafft.
Okay, gut. Dann wiederum, ja.
Nein, er hat noch ein paar sehr klare Messages, auch zu Virtual Insanity, was ja schon irgendwie so eine verrückt gewordene Welt beschreibt. Und er hat,
das heißt, er hat das beschrieben und dann hat er gesagt, und hier ist Virtual Insanity.
Genau. Yay! Wir lieben Autokraten! Nein, er hat es schon sehr klar gemacht, wo er da so steht. Und die Arena hat es halt gefeiert. Und das fand ich ganz schön, dass dann 15.000 Menschen, also du weißt natürlich nicht auf alle Fälle, aber so der Großteil, der da war, konnte wohl offensichtlich was mit dieser politischen Message anfangen. Und das ist ja auch immer ganz beruhigend zu sehen, dass dann doch so ein paar Menschen irgendwie noch übrig sind, die nicht total abgedriftet sind.
Ja, man braucht für Massenbewegungen, braucht man einen künstlerischen Unterbau.
Ja, deswegen machen wir das auch, was wir machen.
Richtig.
Weil eigentlich ist das ja ein politischer Meinungsmache-Podcast. Wir versuchen euch zu infiltrieren.
Subtil.
Subtil.
Und manchmal weniger subtil.
Ja, also häufig auch. Wenn wir.
Ich finde das übrigens nicht gut, dass du das sagst, während du einen hellblauen Pulli anhast, ehrlich gesagt.
Ich war heute morgen frühstücken, Geburtstagsfrühstück von einem Freund, schöne Grüße, der in so einem Café, also Überraschungs, ist auch völlig egal, aber auf dem Klo von diesem Café war ein Aufkleber, das ist kurz, lieber AFB statt AFD.
AFB, ist das ein Aufgabenbereich, also laut in meiner Ausbildungsordnung. AFB 1, 2, 3.
Ich habe auch lange drüber nachgedacht. Ja? AFB steht für alkoholfreies Bier.
Ah! Ja, ist schon aber auch beides scheiße, muss man sagen.
Ja.
Also ich finde Bier ja schon schlimm, aber dann irgendwie den Geschmack zu haben, ohne dass es knallt, das ist gut, richtig sinnlos.
Es gibt schon noch ganz, ganz leckeres alkoholfreies Bier, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf.
So, lass uns lieber über Brink am Rande des Abgrunds sprechen, die 36. Folge Star Trek Prodigy und die 935. Folge Star Trek allgemein. Sebastian, hast du mal geguckt, gab es irgendwelches Feedback auf unsere letzte Besprechung, nämlich von Ascension Part 2, Ascensions Aufstieg Teil 2, das Himmelfahrtskommando Teil 2?
Es gab so ein bisschen Feedback, ich hüpfe mal ganz schnell durch die Sachen oder durch ein paar Sachen durch, die auf unserem Blog gestanden
springen,
haben.
Springen.
Die Folge hat euch in großen Teilen, glaube ich, besser gefallen, als das bei mir der Fall gewesen ist. Ja. Deftone hat noch mir den Tipp gegeben.
Komm doch einfach mal klar.
Komm, du Idiot. Und verlass den Podcast.
Brennst du?
Ja. Bevor du hier weiter deinen Hate verbreitest.
Echt?
Ja. Nein, sie hat geschrieben, vielleicht hilft es, wenn man die Serie binget. Weil sie guckt sie, glaube ich, auch nochmal mit ihren Kindern. Also sie guckt sie auf jeden Fall mit ihren Kindern, aber vielleicht auch nochmal. Und hat mir geraten, das dann vielleicht in ein paar Jahren auch zu machen. Und hat mich schon mal gewarnt, dass ich dann bei jedem sie zusammenzucken werde, weil ich das ja wegen meiner Kinder dann vermutlich auf Deutsch gucken werde.
Ja, deine Kinder sind doch, wachsen doch dreisprachig auf.
Ja, natürlich, klar. Also Babysprache, Kaka-Pipi-Sprache und sowas, was andere Menschen als Hochdeutsch bezeichnen. Also
Deutsch, britisches Englisch und Kiswahili.
Ja, natürlich, wie immer. Mandarin ist, glaube ich, jetzt der Key to the World.
Ja.
Ja.
Dann können sie auch sehr, sehr gut Firefly gucken.
Auf Mandarin?
Die haben doch die ganze Zeit so chinesische Begriffe.
Stimmt, ja, ja. Boah, das ist so lange her. Da geht gerade so eine ganz kleine Tür auf in meinem Kopf.
Dann schließ sie wieder und guck mal weiter ins Feedback.
Genau, ich wollte, also wir verbringen gar nicht so viel Zeit mit dem Inhaltlichen an sich, weil, genau, da habt ihr irgendwie, unterm Strich wart ihr da, glaube ich, ganz okay mit, würde ich jetzt so mal zusammenfassend sagen. Deftone hat noch eine Anmerkung zum Körper von Zero und schreibt, ich war schon vor vielen Folgen verwirrt, dass Zero den Körper bekommen hatte. Ich hatte vermutet, dass er nur auf dem Planeten funktioniert, hatte ich ja auch am Anfang gesagt. Ne?
Habe ich auch gedacht.
Ne? Ja, genau, und war dann schon ein bisschen komisch, wo Zero ihn bekommen hat, diese Orgien-Folge, hab den Titel vergessen. Und dann hieß es, der Körper verfällt.
Is there in beauty no truth?
Is there in Orgie no truth? Der Körper verfällt langsam, was wir in den letzten Folgen gesehen haben. Okay, ist ja auch nett, wenn Zero noch ein paar Folgen diesen Körper inklusive Sinn haben darf. Aber in dieser Folge kann Zero minutenlang in diesem Chrono-Erosionsfeld sein und der organische Körper wird vergleichsweise langsam älter. Der Andorianer Tysis war nur sehr wenige Sekunden drin und ist an Altersschwäche gestorben. Hätte Zeros Körper nicht noch viel schneller an Altersschwäche sterben müssen? Na, also wenn er eh schon so ein bisschen buggy war, fragt sie dann. Ich verstehe ja, dass Zero Medusen nicht an Altersschwäche sterben und Zero daher die logische Wahl war, aber der Körper von Zero hätte doch auch innerhalb von Sekunden und nicht Minuten den Geist aufgeben sollen, oder nicht? Noch sehr viel schneller als der Körper vom Andorianer. Zero hätte hier reingehen können, wenn auch ihr organischer Körper nicht altern würde oder sehr viel langsamer, wie zum Beispiel ein menschlicher oder andorianischer Körper. Den Plot-Twist habe ich nicht so richtig nachvollziehen können. Und dann gibt's hier noch ein PS. Diana Troi ist auch in einer Folge schnell gealtert. Ein Mann-Vampir ihre Lebenskraft ausgesaugt hat. Man of the People, der unmoralische Friedensvermittler.
I don't remember, aber ich finde, dass das mit Zeros Körper ein guter Punkt ist irgendwie. Ich hab die Story auch nie so richtig verstanden. Irgendwie, also sie wollten uns wohl das Thema Vergänglichkeit irgendwie reinbringen, aber so richtig kohärent war das irgendwie innerhalb dieser Folgen nicht, weil zwischendurch war dann gar nichts, dann hat Zero sich mal ein Bein gebrochen, dann war es plötzlich irreparabel, aber gut.
Aber also so irreparabel, dass der Körper dann komplett aufgibt, ne? Also das habe ich auch nicht. Also es ist ein bisschen undurchsichtig.
Es ist ein Nebenaspekt, das ist vielleicht auch nicht so schlimm, aber irgendwie, in diesem Zusammenhang habe ich es auch nicht richtig verstanden. Vielleicht haben sie sich überlegt, okay, eigentlich müsste der Körper sofort zerfallen, aber wie kann der Medusan dann einen Schalter drücken? Das ist ein Problem.
Ja, stimmt. Ah, könnte was dran sein. Plot-Device.
Ja, also Zeros Körper als Plot-Armor.
Arm, als Plot-Arm.
Schön. Gut. War eher ein schriftlicher Gag, muss man sagen. Ne? Schriftlich hätte er super funktioniert, so mit Arm und dann Klammer zu, R.
Ja,
ne, so.
Ja.
Aber wir sind ja ein Podcast, der vor allen Dingen auf Schriftlichkeit basiert.
Absolut, ja.
Ist gut.
Ich lese dann mal weiter vor.
Bitte.
Bleibe der Gewohnheit halber dann auch bei Deftone, die ihr Feedback zu dieser Folge in viele kleine leicht verdauliche Häppchen aufgeteilt hat.
Nur Häppchen. Ich habe das nochmal ehrlich gesagt.
Wirklich? Ja. Hätten wir was essen sollen? Vorher?
Nee, alles gut.
Willst du Konzentrationsschwächen?
Nee, mach weiter, bitte.
Ja, ich glaube, es gibt auch nichts mehr hier.
Doch, ich habe eben schon mal so ein paar Nüsschen gegessen.
Es gibt Nüsschen? Ah!
Dazu später mehr.
Sehr viel später, sehr, sehr viel später.
Ja, es war ein Deep Cut.
Ja. First Cut ist so deepest. Mach weiter.
Defton hat noch eine Anmerkung zum Star Trek-Spiel hier, unserem Klingonenspiel, was sehr viele Menschen, offensichtlich, nee, eigentlich nur zwei, nämlich Defton und Ramrod, beschäftigt in dieser.
Ich glaube, wenn wir das auf YouTube spielen, das wird ein Renner.
Das ist ein Renner.
Also, das wird viral gehen.
Es steht ja auf unserem festgezurrten Redaktionsplan, das professionell angelegten Redaktionsplan für den Adventskalender. Wir haben da so viele Sachen draufgeschrieben. Ihr werdet mit den Ohren schlackern. Das ist so professionell diesmal, bis zum
Sankt Nimmerleinstag.
Feedback zum Star Trek-Spiel. Wie ihr ja eventuell durch die Schattenredaktion mitbekommen habt, zwei Fans seit den 90ern, A und ich, haben mit unseren Kindern 7, 11 und 14 Jahre alt das Spiel am Wochenende gespielt. Ihr müsst bedenken, dass es vermutlich fast eine Stunde dauert, das alles aufzubauen und zu verstehen. Weiß nicht, ob ihr das vor der Aufnahme macht. Dann, natürlich kann man eine Pause machen.
Ja, für ein eigenes Türchen, ehrlich gesagt.
Ja. Dann Star Trek-Fan, spricht dir aus dem Herzen oder du ihm. Aufbau und Vorbereitung, schreibt er, könnte ja ein eigenes Türchen oder Tor sein.
Hervorragend, ja.
Dann natürlich, schreibt Defton weiter, kann man eine Pause machen. Es gibt Links auf YouTube. Wer hat schon einen VHS-Player? Ich hätte ja überlegt, ob wir uns noch irgendwo einen schießen, irgendwie, weiß nicht. Es gibt hier so einen Trödelladen, der hat bestimmt noch so VHS-Player für einen Zwanni oder so.
Hast du nicht hier irgendwie sowas?
Guckst du gerade in die Tüte, ob ich da einen VHS-Player in der Tüte habe? Ja, stimmt. Ach Mist, habe ich vergessen. In der Tüte auf dem Sofa ist ein VHS-Player drin.
Hätte ja sein können. Nein.
Freak.
Ich fände es ganz gut, das auf YouTube zu gucken, ehrlich gesagt, weil dann können wir es sofort mit reinschneiden.
Absolut. Gerade wenn man mit Kindern spielt, die noch nicht lesen können, haben wir das immer gemacht. Oder wenn man die Anleitung nochmal schnell, in der Anleitung nochmal schnell was nachgucken will. Kavok macht ja auch Tricks, sodass es vielleicht doch nicht 60 Minuten sind. Daher kann man ruhig mal ein Auge zudrücken und zwischendurch pausieren. Also Kavok ist wohl dieser Klingone. Übrigens, je weniger Leute mitspielen, desto schneller kann man Kavok besiegen.
Eins, je weniger.
Zwei. Ja.
Ist gut.
Wir laden niemanden ein dazu.
Nein, wir schaffen das. Wir schaffen das.
Schöne Grüße an Frau Merkel und wir bleiben bei Defton, weil es so schön ist. Feedback zum Kahn-Hörspiel. Ich würde euch empfehlen, es zu versuchen, schreibt Defton. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es ja dieses Hörspiel rund um die Geschichte von Kahn gibt. Quasi das, was zwischen Anfang Film und Ende der TOS-Folge passiert ist.
Genau. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil du das rückwärts aufgebaut hast, diese Logik, aber ja.
Ja, es ist trotzdem, es funktioniert, glaube ich, ja. Und das ist halt auf Englisch. Und Defton wird uns da motivieren, wenn man das auf Spotify wenn man auf Spotify etwas mit Internetverbindung hört, dann kann man auch mitlesen, was gesprochen wird, weil automatisch Untertitel generiert werden. Ich glaube, wenn man auf das Bild tippt, vielleicht hilft euch das. Ich persönlich finde es vom Verständnis her deutlich einfacher als die neuen Star Trek Serien. Und die Figuren im Hörspiel sind meiner Meinung nach auch viel besser als in TOS. Ich habe Space Seed nur einmal gesehen, das ist schon 2 Jahre her. Aber die Maler in der Folge ist so ein TOS-Dummerchen, in meiner Erinnerung, Klammer auf, Klammer zu. Im Hörspiel ist sie viel besser gezeichnet. Sagt man das so? Absolut, hast du ja gemacht. So, also nochmal hier Werbung gemacht, ja. Dann schreibt auch nochmal dazu, sie ist kein TOS-Fan, aber das Hörspiel hat ihr gut gefallen. Wir nehmen das mal auf die Liste auf, wo wir Dinge draufschreiben, wo wir mal drüber nachdenken, ob wir sie möglicherweise tun. Dann Star Trek-Fan schreibt noch hin, das Hörspiel ist auch auf dem offiziellen Star Trek YouTube-Kanal. Ist vielleicht auch für euch ja interessant, wenn ihr da mal reinhören wollt, wo man sich wo man sich auch Untertitel zum Mitlesen einblenden lassen kann.
Wird nicht jetzt sowieso alles audio-dubbed automatisch bei YouTube?
Ich habe letztens so eine Meldung bekommen, ne, dass jetzt unser Podcast wird jetzt auch automatisch audio-dubbed in anderen Sprachen. Das heißt, dem weltweiten Erfolg steht nichts im Wege.
Endlich Erfolg in Indien. Da habe ich drauf gewartet, ehrlich gesagt.
Das ist eine große Zielgruppe.
Ja, eben.
Ja.
Also ich finde, wir sollten nur noch für den indischen Markt produzieren, weil also
Indien und China.
So eine Milliarde Leute, mal kurz das hören.
Absolut. Super. Ich würde, und unter eine Milliarde würde ich es auch ehrlich gesagt nicht machen.
Ja.
Vielleicht noch kurz ein Hinweis zur Lego Enterprise. Da hatte Ramrod sich ja so ein bisschen darüber beschwert, dass das alles so ein bisschen billow ist, hat seinen Rant diese Woche noch ein bisschen weitergeführt, beziehungsweise erklärt.
Schöne Grüße,
ne, was diese Aufkleber und dann ja auch noch Druckfehler und all solche Dinge angeht und das bei diesem teuren Preis. Dans Star Trek Fan hat darauf geantwortet, als Däne bekommt man ja alle neue Lego-Sets immer vom Konzern geschenkt. Da bleibe ich also beruhigt. Ich hoffe, ihr habt beim Konsulat die richtigen Formulare ausgefüllt. Und schlüssig glaubhaft begründet, warum ihr ein Anrecht auf ein Lego-Set habt, wegen unserer dänischen Wurzeln. Ansonsten ladet doch einfach mal einen unserer Minister zu euch ein. Die verteilen gerne Lego-Sets als Gastgeschenke. Neulich haben sie bei einem Staatsbesuch in Ägypten eine Lego-Pyramide verschenkt. Habe ich auch mitbekommen, die Nummer. Hast du es gesehen?
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Ja, sehr schön. Das ist wirklich, also tatsächlich hat sich der ägyptische Staatspräsident auch, also so wie es aussieht, richtig gefreut. Also es gab da so Fotos, das sah irgendwie ganz, ganz sweet aus.
Ich fand ja jetzt schön, es waren ja jetzt Kommunalwahlen in Dänemark.
Ja. Ne?
Und die SPD, also SPD, die Sozialdemokraten regieren ja in Dänemark. Mhm. Ne? Und die reagieren total sozialdemokratisch.
Die regieren. Außer, also bitte? Reagieren auch, aber regieren.
Ja, regieren, habe ich gesagt?
Ja, was? Nein.
Okay. Sie regieren sehr sozialdemokratisch. Außer in der Migrationspolitik, da sind sie die letzten. Müssen wir explicit?
Kommt darauf an, was für ein Wort du jetzt.
Ich wollte ein Schimpfwort sagen.
So ein richtig fieses?
Ja.
Ja, dann machen wir doch einfach hier einen.
Denken wir das mal rein, ja?
Ein Klammertext.
Genau, ja. Da müsste so das schlimmste Schimpfwort, was ihr euch vorstellen könnt,
einfach
das trifft auf diese dänischen Sozialdemokraten im Punkto Migrationspolitik zu. Also sie werden auch ständig gerügt von so Anti-Folter-Organisationen und sowas. Das ist richtig, richtig fies. Ne? So.
Aber ich glaube, das ist die Strategie, mit der Dänemark aus der rechten Umklammerung herausgekommen ist. Selbst rechts zu umklammern anders.
Genau, sagen sie immer. Ne? Ja. Und die Wissenschaft sagt ja ganz klar, wenn man rechte Politik macht, dann löst man, dann kriegt man dadurch keine rechte Stimmen. Und jetzt tatsächlich hat diese haben die Sozialdemokraten Kopenhagen verloren.
Oh.
Ja. Und an wen, lieber Sebastian?
Also nicht an mich. An die Grünen. Gibt es Grüne in Dänemark?
Ja, tatsächlich. Ja? An die Linksgrünen, die regieren jetzt Kopenhagen.
Ja, aber das sind die Großstädte, ne? Ich meine, Kopenhagen ist ja auch eine Traumgroßstadt.
Die Wahrheit regiert von diesen sozialdemokratischen Dänen.
Ja.
Und offensichtlich ist das vielleicht auch für die Sozialdemokraten nicht so die richtige Migrationspolitik. Und dann verliert man irgendwann die Sozialdemokraten. Das heißt, diese Mittepartei verliert eventuell Leute und dann halt nicht an rechts.
Ja, vor allen Dingen muss man sich ja auch mal klar machen, dass das Sozial- und Sozialdemokraten ja irgendwo herkommt.
Ja.
Also nicht nur sozial für die eigene Arbeiterschaft.
Richtig, also nicht nationalsozial.
So nämlich.
So.
Um das noch klarzustellen, hier die Geschichte, die Dan Star Trek-Fan erzählt hat, die stimmt vielleicht nur in Teilen. Er schreibt noch drunter im Ernst. Lego hat uns Dänen so lieb, dass zum Beispiel die Enterprise D auf lego.dk 160 dänische Kronen, also über 20 Euro mehr kostet als bei lego.de.
Aber ist in Dänemark nicht alles teurer?
Ja,
ich hatte das Gefühl, Lego, als ich in Dänemark in Urlaub war, dass, keine Ahnung, alles unfassbar teuer war.
Ja, es ist auf jeden Fall, also ich war jetzt vor einigen, also noch vor Corona war das, glaube ich, war ich mal ein paar Tage in Dänemark und da war schon alles sehr, also deutlich, also es ist sowas wie ein Kaffee irgendwie für 6-7 Euro oder sowas oder vielleicht noch teurer.
Nicht
also
ist es teurer. Wie im schönen Andalusien, muss man an dieser Stelle sagen.
Ja, da ist es ja offensichtlich recht günstig. Wobei ich war heute in einem Laden frühstücken, da gab es kein Frühstück, was teurer war als 10 Euro, da war ich schon fast irritiert.
Ich hatte gerade verstanden, ich war in einem Laden frühstücken, da gab es kein Frühstück.
Das wär auf jeden Fall eine Sparmaßnahme. Ja, ja.
Das ist schade, wirklich, genau.
Wir bleiben noch eine Runde bei deinem Star Trek-Fan, er hat nämlich noch eine Anekdote mitgebracht. Er schreibt, ich war am Samstag auf der CCC Kopenhagen Comic Con, auch schön, dass die CCC heißt, und fand da auffällig, wie präsent Star Trek war, nämlich überhaupt nicht. Es gab nicht einen einzigen Stand mit irgendwie Star Trek Merch oder irgendwas Star Trek related. Jedes andere denkbare Franchise war irgendwie vertreten, aber wirklich null Star Trek. Es waren jetzt auch keine Star Trek Gäste da. Dafür mein alter Gilmore Girls Star Jared Padalecki.
Der war wahrscheinlich aber eher für Supernatural da.
Ja, wahrscheinlich nicht für Gilmore Girls. Ja. Der ja wirklich der netteste Mensch, einer der nettesten Menschen ist, dem, den ich hier begegnet bin. Aber trotzdem hätte man irgendwas von Star Trek sehen können. Star Wars, Dune, Marvel, Pokémon, Stranger Things, Game of Thrones, Nintendo waren omnipräsent. Ja, was sagen wir denn dazu? Geht der Markt gerade unter? Sind das die ersten Anzeichen von Untergang? Oder guckt einfach gar keiner Star Trek in Dänemark, da ein Star Trek-Fan?
Ich glaube das alles übrigens nicht. Also ich glaube nicht, dass Star Trek untergeht. Ich glaube, dass Star Trek sehr, sehr gestärkt wird. Die Frage ist nur, in welche Richtung es sich inhaltlich entwickelt. Das ist immer so ein bisschen meine Angst. Aber ich glaube,
die Alistair-Angst oder was?
Die Alistair-Angst. Weil ich meine, man muss ja auch sagen, mit Alistair. Das ist halt sehr SPD-lastig irgendwie.
Das ist auch ganz komisch. Das ist eine andere Migrationspolitik.
Genau. Allison. So. Ja, ich habe eine Allison-Angst. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass Allison Paramount sehr, sehr stärkt.
Ja.
Jetzt haben sie die Champions League-Rechte gekauft.
Sind kurz davor, Warner zu kaufen.
Also Paramount wird sehr, sehr groß werden unter Allison. Die Frage ist halt wirklich, wie viel Einfluss nimmt der Typ auf den Inhalt. Und da bin ich mir noch gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also auf die News nimmt er inhaltlichen Einfluss, ja. Das ist ganz, ganz fürchterlich. Aber auf Fiction weiß ich gar nicht, weil im Endeffekt ist der Typ ja auch Geschäftsmann. Der ist zwar ein Arsch, aber der ist auf jeden Fall Geschäftsmann. Und ich glaube, diese Erklärung, dass sich Wokes Star Trek auf gar keinen Fall verkauft, das stimmt einfach nicht.
Aber hat er nicht gesagt, dass er sich inhaltlich raushalten will?
Ja, hat er gesagt, aber das ist die Frage immer, ob das stimmt.
Ja, genau.
Weil viele haben da Angst vor, dass er es nicht tut.
Ich hab letztens da mit jemandem drüber gesprochen, der dann meinte, also wo ich es auch gesagt habe, aber er hat ja gesagt, dass er sich inhaltlich raushalten will, aber würdest du das nicht genau tun, wenn du genau das vorhättest, das sagen? War natürlich ein Punkt.
Hat einen Punkt.
Ja.
Aber ist auch trotzdem ein Stück weit Verschwörungstheorie dahinter.
Absolut.
Weil
dafür sind wir bekannt.
Kannst du es halt auch nicht.
Nee.
Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wie die Entwicklung ist und wir werden es auch kritisch beleuchten.
So.
Wir werden aber durchaus auch positive Aspekte hervorheben, nämlich zum Beispiel, wenn dieses Franchise gestärkt aus dieser ganzen Übernahmenummer herausgeht, weil einfach sehr, sehr viel Kohle bei Paramount Plus jetzt ist. Und das muss man auch einfach mal so sehen.
Absolut.
Ja.
Vielleicht noch ganz kurz ein letzter Kommentar von Star Trek-Fan, von dem er sich sehr gewünscht hat, dass ich ihn vorlese, deswegen tue ich es nicht. Es geht um Ouroboros. Da haben wir aus Gründen, die ich nicht mehr nachvollziehen kann, drüber geredet. Sag nochmal.
Ouroboros heißen zwei Folgen. Ich glaube, die letzten beiden Folgen von Prodigy.
Ach, so war das.
Und es heißt auch eine Figur in
Marvel
Loki so.
Mhm, genau. Und er hat ein bisschen Mythologie aufgeführt mit sehr vielen dänischen, unaussprechlichen Namen. Nee.
Nordische Mythologie.
Nordische Mythologie. Also mit nordisch unaussprechlichen Namen. Wenn euch das interessiert, lest euch das mal durch. Ist durchaus ganz interessant.
Kannst du es bitte vorlesen?
Frau Rumpelwicht hat noch geschrieben.
Kannst du es Sebastian, bitte.
Auf gar keinen
Fall. Ich habe mich da selber auch, als ich den Kommentar gelesen habe, habe ich gedacht, ich freue mich so darauf, dass Sebastian das vorliest.
Frau Rumpelwicht schreibt, hallo zusammen, ich bin auch noch dabei. Ich habe kein Netflix.
Hallo.
Ich habe kein Netflix, daher bin ich euch sehr dankbar, dass er die Folgen für mich durchspricht und mich so mitnimmt. Ich finde die Serie nach wie vor spannend und freue mich auf die Montagabende 17:01 plus X. Und finde die verschiedenen Intros super. Das für Prodigy gefällt mir am besten. Es kam mir für die Folge irgendwie langsamer vor. Kann das sein?
Nee.
Habe ich auch gedacht. Also, du meinst unseren Vorspann in der letzten Folge, dass der langsamer war? Vielleicht hast du sonst immer auf 1,5-fache Geschwindigkeit gehört und diesmal warst du alleine da unterwegs.
Muss ich das jetzt vorlesen, wirklich? Es ist so schade, dass du es nicht tust. Wir haben uns alle drauf gefreut.
Wirklich?
Ich habe mit allen
du willst es doch gar nicht wegen des Inhalts.
Ich habe mit allen gesprochen.
Du willst doch gar nicht wegen des Inhalts, sondern nur willst du mich scheitern sehen in der Aussprache
Nein, ich will deine herausragenden Fähigkeiten.
Da habe ich keine.
Vor allen zur Schau stellen.
Vor allen Dingen habe ich heute keine. Und ich habe auch diesen Kommentar verloren.
Also er fängt an mit, ich habe von Marvel nicht viel Ahnung. Aber Ouroboros bezieht sich ja auf Midgardzombr.
Ah, da. Genau. Midgardzombr.
Ja.
Ja. Beziehungsweise Jörmungandr. Jetzt bringst du mich ja doch dazu, das vorzulesen.
Mhm.
Ja.
Umgangssprachlich die weltumspannende Midgard-Schlange. Wenn sie ihren Schwanz loslässt, kommt die große Flut, die einer der einleitenden Faktoren für
Ragnarök. Ragnarök.
Ragnarök.
Ragnarök.
Sind.
Ragnarök.
Genau.
Warum mache ich jetzt solche Lückentext hier? Midgasomr.
Entflammt während?
Ragnarök, hatten wir das nicht eben schon? Ragnarök, wir können das mal.
Die Welt mit ihrem Gift Thor kann.
Was vergiftet? Achso, Thor. Achso, ist das ja ein D? Das ist irgendwie sowas wie ein D. Midgasomr.
Besiegen, wird aber von ihr tödlich vergiftet und kann nur noch 9 Schritte gehen, bis er stirbt. In der Konsequenz von
Ragnarök
geht die Welt unter und entsteht neu. Der ewige Kreislauf. Kann man bei Interesse in der
Jüngere Edda
von
Snorri Sturluson.
Ah, no jokes with names, aber der ist nicht gut. Snorri. Nachlesen, kennt man ja auch aus der Schule. Nein, bei uns wird sowas wirklich nicht in der Schule gelehrt. Also es tut mir leid. Wir haben andere witzige Geschichten, vor allen Dingen in den Fächern, die ich unterrichte. Aber nein, wir haben keine Edda von Snorri Sturluson gelesen. Snorri. Wenn ich mein Kind kriege, dann ist es auch Snorri.
Ist voll, eigentlich voll nett.
Ja, Snorri, komm mal her. Essen wird kalt.
Warum wird sie so?
Ich weiß nicht, was du da machst. Wir sind gerade mitten im Podcast. Soll ich einfach weiter erklären?
Ich wollte eigentlich einmal hören.
Hast du eine Aussprachedatenbank gerade befragt? WDR.de?
Genau.
/Aussprachedatenbank?
Wer kennt sie nicht? Ja. Aber ich glaube, ich habe gerade keine Möglichkeit, das hier abzuspielen. Naja, das wird schon richtig gewesen sein.
Ja, würde ich auch sagen. Sebastian, vielen Dank auf jeden Fall, liebe Menschen, für das Feedback. Und Sebastian, vielleicht machst du sofort weiter, denn du hast uns ja auch noch inhaltlich was mitgebracht für die heutige Folge. Brink am Rande des Abgrunds. Wir wissen nicht, wie sie auf DVD heißt. Aber du weißt, wer die Autorin dieser Folge ist.
Die Autorin und Autorin, beziehungsweise, also genau, diejenige, die das Drehbuch verfasst hat, ist Deandra Pendleton-Thompson.
Pendleton-Thompson.
Egal. Sie ist Mitglied des Writers Rooms. Wir haben über sie schon mal geredet. Da hast du erzählt, dass es so quasi so ein Gewächs ist aus diesem ganzen Star Trek Kosmos und hast das auch gelobt. Ich habe dir zugehört, fällt mir gerade auf.
Toll.
Ja. Ja. Hast du es auch gelobt, dass da quasi Menschen auch quasi weiter befördert werden, weil sie war nämlich Assistentin von Akiva Goldsman in der ersten Staffel von den Short Treks und genau, hat sich dann so ein bisschen durch verschiedenste Serien gearbeitet und ist jetzt eben im Writers Room bei Prodigy gelandet und war vorher übrigens auch Assistentin im Writers Room von Star Trek Picard. Ich weiß gar nicht genau, da haben wir letztes Mal schon geredet, was man als Assistentin in so einem Writers Room eigentlich macht. Kopieren, Kaffee kochen, man weiß es nicht so ganz genau. Ne?
Vielleicht darf man auch Impulse geben, aber man hat im Endeffekt keine Entscheidungsgewalt oder so.
Das könnte natürlich sein, ja.
Also so wie ich hier auf dem Panel. Ich darf Impulse geben, aber du musst schon die Entscheidungen treffen.
So. Mach's. Ja, das haben wir ja gerade gemerkt beim Vorlesen dieses Kommentars, den ich wirklich nicht.
Du wolltest nicht vorlesen, du hast ihn auch nicht vorgelesen.
Nee, das stimmt. Ich habe nur die wichtigen Namen falsch ausgesprochen. Ja. Das ist nämlich meine Kernkompetenz.
Kompetenz.
Heute ist krank. Genau. Und genau, hat schon diverse Folgen hier verantwortet, was das Drehbuch angeht, hat es übrigens auch tatsächlich studiert, also hat im Screenwriting einen Master an der Florida State University, hat früher Theater gespielt, hat sich dann aber nach einem Autounfall mehr in Richtung Drehbuch weiterentwickelt. Gut für uns, würde ich an dieser Stelle sagen, weil sie doch schon das ein oder andere schöne Drehbuch schon geschrieben hat. Ja. Und auch die Regisseurin dieser Folge ist eine schon bekannte Rulin Li, aus China, in China geborene Regisseurin, Animationstalent, kommt aus dem Storyboarding, also hat so Storyboard-Artist-Dinge getan, hat auch Videospiele animiert, Und hat übrigens auch selber eine Firma gegründet, über die haben wir auch schon mal gesprochen. Die Firma habe ich mal versucht, ein bisschen was drüber herauszufinden. Irgendwie auf LinkedIn habe ich da eine Seite gefunden, die scheint, aber das ist irgendwie, weil keine Ahnung, aber es wird in ihrer Bio irgendwie so nett beschrieben, aber es ist irgendwie nicht so richtig viel los in dieser Firma. Also mit ein paar anderen hat sie so eine Game Design Firma gegründet. Was da so los ist, weiß ich nicht so ganz genau. Hat aber auf jeden Fall schon als Storyboard-Artist relativ viel Erfahrung, hat bei DreamWorks, bei Nickelodeon, Animation Studios, bei Titmouse, bei Disney und so weiter und so fort, hat da schon gearbeitet und dann auch später animiert. Genau, Party On Games heißt der Laden.
Ja.
Unklar. Und war auch Freelance-Illustratorin für DC und für Marvel Comics und da habe ich damals schon gefragt, wie kann das eigentlich zusammen sein? Ja, geht das eigentlich? Und was sagt das Fandom überhaupt dazu?
Also, da ich für das Fandom spreche regelmäßig, ja, würde ich sagen, kein Problem.
Kein Problem, gut. Also sehr talentiert, vielseitig und hat hier auch schon die ein oder andere Folge in der zweiten Staffel verantwortet und eben jetzt nun auch diese.
Ja. Und ich würde sagen, also sie hat ja, sie hat eine Firma gegründet, da läuft nicht so viel, aber...
Nein, es läuft nicht so viel auf LinkedIn, das heißt nicht, dass nicht so viel in der Firma läuft. Die ist wahrscheinlich.
Wer noch nie eine Firma gegründet hat, bei der noch nicht so viel läuft, der werfe den ersten Stein. Wir beide haben keine Steine in der Hand, würde ich sagen.
Nee, einen Schlüssel habe ich in der Hand. Den Schlüssel zum Erfolg.
Ah,
okay, ja, das ist der Schlüssel zu meinem Fahrrad.
Vielleicht mal benutzen.
Ja. Ne? Komm, dann so. Lass uns mal in diese Folge hineingehen, bevor du weiter unfreundliche Dinge sagst.
Wir starten auf jeden Fall einen Monat vor der aktuellen Eskalation und Solemn sieht schon wieder so aus, als hätte jemand temporale Verantwortung bei der Sicherheitsunterweisung ausgelassen, könnte man sagen.
Ja, richtig.
Und du hast schon gesagt, da wird die Sternzeit eingeblendet, 61914,3. Und bei Prodigy freut mich das,
ja,
wenn die Sternzeit eingeblendet wird.
Ja.
Denn man kann es dann genau einordnen. Die Szene liegt dann zeitlich zwischen Last Flight of the Protostar Part 2 und Ascension Part 1.
Okay.
Sofern man davon ausgeht, dass Sternzeit linear steigen, was sie hier aber tun.
Ja.
Deswegen können wir das so lassen. Ascensia lässt ihre WissenschaftlerInnen an einer Maschine herumdoktern, die Energie des planetennahen Wurmlochs anzapfen soll. Die Crew wirkt dabei ungefähr so entspannt wie Sternflottenkadetten, durchschnittliche.
Ja.
So. Also das heißt nervöse Blicke, vorsichtige Parameter, leises bitte nicht alles in die Luft jagen. Ascensia dreht den Regler allerdings hoch, weil sie glaubt, dass Strom immer die beste Idee ist offensichtlich.
Absolut, mehr hilft mehr, das, ja, wissen wir ja.
Genau. Und erstaunlicherweise scheint das Ding tatsächlich stabiler zu laufen, je unverantwortlicher sie damit umgeht. Für, ja, sie ist das der beste Beweis.
Sie guckt schon auch so ein bisschen, also ne, also während sie, also man sieht so eine leichte Verunsicherung, also es gibt ja ganz klar die Empfehlung ihrer Crew, das Ding
mach
da.
Mach das mal nicht.
Ja, ja? Schalt es ab, so. Also es gibt so einen Moment der Verunsicherung, aber es funktioniert dann doch erstmal.
Danach kommt so ein super Bösewicht-Lächeln
irgendwie. Ja, genau, das kann sie ja gut.
Das ist ihr Beweis, von der Cut-Technologie muss gefälligst besser sein als alles, was Starfleet gebaut hat. Und wenn das heißt, die Realität mit Gewalt zu beeindrucken, dann bitte.
So. Ja.
Was ich mich gefragt habe, die Energie eines Wurmlochs anzapfen. Was sagst du? Theoretisch möglich?
Naja, es braucht ja relativ viel Energie, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, damit so ein Wurmloch sich überhaupt bildet, ne? Das heißt, Energie müsste ja irgendwie da sein. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man sie da raus? Weil, ich meine, es ging ja dann auch um die Frage, dieses Wurmloch stabil zu halten.
Ja.
Das heißt, es öffnet sich ja. Das heißt, es ist ja eigentlich, so würde ich es jetzt verstehen, der Vorgang, der die Energie benötigt. Das heißt, da wird sie ja quasi umgesetzt. Und das dann da rauszuziehen und gleichzeitig das Wurmloch stabil zu halten, vielleicht ist das auch genau die Herausforderung gewesen, die sie hier versucht hat, irgendwie zu lösen. Aber es scheint mir erstmal ein bisschen unlogisch auf den ersten Gedanken.
In der Theorie kannst du tatsächlich aus einem Wurmloch Energie gewinnen. In der Praxis ist das ungefähr so realistisch wie ein stabil betriebener Warpkern im 21. Jahrhundert. Die Physik sagt halt, denkbar, aber nur unter extremen, noch völlig unerreichten Voraussetzungen.
Okay.
Also in der echten Physik sind Wurmlöcher halt nichts anderes als wilde Lösungen der Gleichung von Einstein, könnte man sagen.
Ja. So.
Sie verbinden zwei weit entfernte Orte im Universum durch eine extrem verbogene Abkürzung der Raumzeit, so als Verkürzung. Und genau diese extreme Verbiegung der Raumzeit bedeutet, da steckt automatisch enorm viel Energie drin.
Mhm.
So. Weil zusätzlich, du hast gesagt, müsste den Wurmloch dann mit was stabilisiert werden, das Physiker in exotische Materie nennen. Materie, die eine Art negative Energie hat.
Mhm.
So, klingt total abgefahren. Es gibt ein paar Effekte dieser Art, die kennen wir tatsächlich. Aber ansonsten, also exotische Materie selber haben wir noch nicht gefunden in unserem Universum. Wenn man das aber alles zusammennimmt, dann wäre ein Wurmloch so eine Art natürliches Energiebündel. So ein Objekt, bei dem Raum und Zeit selber unter Spannung stehen.
Ja.
So. Diese Spannung ist natürlich Energie. Könnte man diese Energie irgendwie gewinnen? Und du hast den entscheidenden Faktor gesagt. Ja. Wenn man ein Wurmloch stabil halten könnte, und das ist wirklich ein gigantisches Wenn,
ja,
dann gibt es ein paar theoretische Tricks, wie man Energie daraus ziehen könnte. Eine Idee ist, wenn die zwei Enden eines Wurmlochs in Regionen mit unterschiedlicher Schwerkraft liegen, dann könnte man diese Differenz nutzen wie so eine kosmische Wassermühle. So.
Mhm.
So,
Das fließt quasi schwerkraftmäßig von einer in die andere.
Genau, und da könnte man sie dann anzapfen. Mhm. Eine andere Idee stammt aus der Quantentheorie, weil in der Nähe von extremen Objekten, wie so ein Wurmloch ja ist, entstehen ständig winzige Energieflüsse und die könnte man anzapfen, wenn ein Wurmloch diese Prozesse vielleicht sogar verstärkt. Ne? Und dann gibt es noch das Szenario, ein Wurmloch als Abzugskanal zu nutzen, um Energie aus sehr extremen Orten, entweder zum Beispiel der Umgebung eines schwarzen Lochs herauszuleiten. Also du könntest dir ja vorstellen, du hast ein schwarzes Loch und davor ist ein Wurmloch. Und am schwarzen Loch ist extrem viel Energie und du könntest irgendwie versuchen, das Wurmloch anzuzapfen, um die Energie von dem schwarzen Loch auf der anderen Seite wegzuziehen.
Ich kann dir zu Teilen noch folgen.
Das ist alles möglich, es ist echtes wissenschaftliches Denken, da gibt es tatsächlich auch so Überlegungen zu, da gibt es sogar ein paar Essays zu, wie man das machen könnte.
Ja.
Aber es ist natürlich praktisch komplett außer Reichweite, weil wir können weder die nötige exotische Materie herstellen, noch ein stabiles Wurmloch erzeugen, das können wir alles nicht. So. Das heißt, es ist alles im Prinzip ein Gedankenexperiment. Aber auf Basis von wissenschaftlichen Überlegungen, die man wirklich auch in Formeln packen könnte.
Das finde ich ganz spannend, weil ich tatsächlich gedacht habe, in dem Moment, wo du versuchst, Energie irgendwo rauszuziehen, aber du hast ja gerade erklärt, wie es geht, dann würde das Wurmloch einfach zusammenfallen. Ne? Also wie es gehen
könnte. Ja, du musst den Pegel an exotischer Materie als Gegenstück irgendwo halten.
Ja, Pegel halten, bis wir alles eine schwere Angelegenheit.
Richtig. So. Ja, aber ich denke immer wieder, wenn ich sowas lese, ne, und dann immer wieder auf den Namen Einstein stoße.
Ja.
Einstein war schon ein echt krasser Härtner. Also der war
Ja, vor allem musst du ja klar machen, wann er gelebt hat. Also wie lange das jetzt schon her ist und dass wir uns immer noch mit seinen Theorien hier, also dass er quasi die Welt damals erklärt hat und wir immer noch so unser Weg, jetzt mal abgesehen von Quantenphysik, aber immer noch dieses Bild halt, diesem Bild halt folgen. Ne?
Wusstest du, dass Einstein mal das Angebot hatte, Staatspräsident von Israel zu werden? 1953?
Nee. Ach, das ist
ja
witzig.
Nee. War aber abgelehnt.
Das ist vielleicht auch ganz gut so, der hat ja keine Zeit mehr für Physik gehabt.
Ich weiß nicht, wie viel er 53 noch gemacht hat, aber
das
weiß ich auch nicht.
Er hat vieles auch in jungen Jahren gemacht. Ne?
Ja, genau. So, gerade als Essentia ihrer Maschine zutraut, das Universum auf Grillstufe zu setzen, taucht Wesley Crusher auf, ganz lässig in seinem Traveler-Suit irgendwie.
Ich möchte unterbrechen, lässig finde ich, war er nicht. Er wirkte irgendwie angeschlagen.
Er wirkt immer angeschlagen.
Nein, aber der hat sich so seine Seite angeschossen irgendwie. Er war so, er hat's auch so ein bisschen irgendwie gehumpelt, finde ich. Also ich finde, er machte keinen guten Eindruck.
Echt?
Ja. Ich fand den so ein bisschen... Weil
die sind angeknabbert worden von den Loom.
Ja, vielleicht. Unklar. Nein, ich habe mich ja auch kurz gefragt, was da los ist, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ihm geht's nicht gut. Aber ihm geht's auch nie so richtig gut, da hast du schon recht.
Er schaltet auf jeden Fall das Gerät aus, als wäre es so ein nerviges Holodeck-Programm und warnt sie davor, dass dieser Weg nicht nur die Föderation, sondern alles gefährdet.
Alles. Das immer wieder.
Die Wachen wollen ihn festsetzen, aber Wesley macht so eine kleine Raumzeit-Fingerübung, also fast so ein bisschen Q-mäßig, der schnipst irgendwie und dann lässt er ihre Waffen einfach verschwinden. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, vielleicht hat er gesagt, okay, das ist jetzt einfach die Zukunft, in der ich eure Waffen entfernt habe. Punkt.
Ja, ist ein bisschen unklar. Also was er ja irgendwie kann, ist die Raumzeit irgendwie so beeinflussen, ne? Ja. Offensichtlich. Auch das finde ich schon ziemlich bemerkenswert, aber wie man das dann so lokal auf so Gegenstände...
Weiß ich auch nicht. Es ist kurz beeindruckend, kurz elegant. Allerdings hat er damit sich selber abgelenkt und Essentia nutzt den Energieausschuss der Maschine und setzt ihn damit einfach außer Gefecht.
Ups. So.
Und dann schleifen die Wachen ihn ab wie Beute. So. Die Konsequenz kennen wir.
Ja.
So. Das heißt, es war quasi die Vorgeschichte.
Es stand ja auch da, ne? Haben wir das gesagt? Es stand da einige Monate zuvor oder
genau,
so. Genau. Ja.
So. Einige Zeit später, irgendwann anders, so. Ja. Die Voyager A und die Protostar, die tuckern gerade im Impulsflug Richtung Solum. Gwyn spricht ein Logbuch ein, das ungefähr so klingt, als würde man Verantwortung in einen Satz pressen wollen, der aber eigentlich zu klein dafür ist.
Ist das nicht schön, wenn Gwyn ein Logbuch spricht?
Ja.
Oh, herrlich.
Ja. Aber man merkt auch den Druck,
der insgesamt auf jeden Fall
herrscht. Ja. Der Auftrag ist, zu Solum fliegen, Essentias neue Zeitraumwaffen neutralisieren und damit einen galaktischen Flächenbrand verhindern. Für Gwyn, ihr Heimatplanet, die Föderation, der mögliche Krieg, alles hängt plötzlich an ihr.
Mal wieder irgendwie, ja.
So. Dabei sitzt im Besprechungsraum der Voyager A eigentlich das Who is Who der Crew zusammen und die schauen irgendwie auf Karten. Männer, die auf Karten starren.
Ja.
So. Und Janeway. So. Diese Karten schreien irgendwie, bitte lass nicht den nächsten Krieg auslösen. So. Janeway will verstehen, wie Ascensia an diese Zeitraumtechnologie gekommen ist, während Tysis eher daran zweifelt, dass ein Föderationsschiff vor Solom gerade besonders beruhigend wirkt, ehrlich gesagt.
Ja, das finde ich ist ein Punkt auf jeden Fall. Ja.
Gwyn schlägt deshalb vor, selbst runterzugehen. Schließlich ist ihre Crew offiziell nicht Starfleet, damit eine Art diplomatische Grauzone mit Beinen, könnte man sagen.
Ja.
Nebenbei will sie ihren Vater Ithoran retten, der für jede Chance auf Frieden wichtig sein könnte. So, und dann sagt die Führung, naja gut, wir wissen zwar nicht genau, warum Gwyn überhaupt hier dabei ist, aber das ist grundsätzlich eine gute Sache. So.
War erstaunlich, ne? Also ja. Tysis macht ja das irgendwie die Frage auf, was macht denn irgendwie das Kind hier mehr oder
weniger? Ich glaube, es war Noam, ja.
Ja, oder, ja, genau. Mhm. Ja, ist auch egal. Aber ich finde, dass Jamie es dann irgendwie ganz gut eingehängt hat, wobei sie dann auch relativ schnell auf ihren Vorschlag eingegangen ist, ihren Vater zu retten. Ne? Das war dann irgendwie. Also ich finde, argumentativ konnte man noch gut nachvollziehen, dass sie irgendwie sagt, ja, come on, dann ist your job.
Man merkt auf jeden Fall, dass es eine Janeway-Crew ist, weil alle sagen so, naja gut, gegen Jellicos Befehle verstößt das jetzt nicht.
Irgendwie.
So überspezifisch. Ne? Also ja. Wir wissen schon eigentlich, was er gemeint hat, aber wörtlich
genau.
Verstößt das jetzt nicht gegen die Befehle. So.
So, ja.
Ja, Janeway wäre froh, Ithoran Asyl geben zu können, weil der auch ein politischer Joker für spätere Verhandlungen sein könnte.
Mhm. So.
Ja. Dal, Murph, Rock, Tuck, Jankum und Zero lauschen an der Konferenzraumtür. Womit wir aber sagen können, die Konferenzraumtüren sind auf jeden Fall sehr, sehr dicht.
Ja.
Weil Dal sagt dann irgendwie, sounds like they are playing poker.
Stimmt, genau, ja. Aber wir können natürlich auch über Tragen, über mir fehlt ein Wort. Es könnte natürlich ein Bild sein für das, was im Raum passiert, weil irgendwie haben die beiden ja Poker gespielt, ne?
Ja, aber ich glaube eher, dass er spekuliert hat, weil die halt auf der Enterprise D immer Poker gespielt haben. Das ist quadrantenweit bekannt. Deswegen.
Ja, natürlich ist es, ja. Da erzählen sich alle von.
Werden sie wohl machen, so.
Ja,
und auf der Cerritos.
Unklar, ja. Weil vermutlich werden sie auch gewusst haben, dass Gwyn da gerade auf einer bei der Konferenz dabei, egal, was auch immer.
Die versuchen auf jeden Fall irgendwie seriös zu werden, wirken, während sie lauschen. Das klappt genau so lange, bis sich die Tür öffnet und alle einen Schlag auf den Boden landen. So.
Und behaupten, dass sie da gerade einfach nur ein bisschen so rumgelaufen sind. Wir waren durch Zufall in der Gegend.
Genau, also die Erklärungen wirken ein bisschen hilflos, ein bisschen improvisiert. Janeway reagiert das gar nicht drauf, weil jeder weiß Bescheid, was hier gerade passiert ist.
Ja.
Stattdessen richten sie den Fokus auf Gwyn. Sie setzt ihr Vertrauen in ihre Führung und macht das sehr deutlich. So. So, dann gehen sie weg und im nächsten Raum legt die Protostar-Crew ihre Sternflottenuniformen ab und zieht wieder die eigenen Sachen an. Klarer Cut, keine offiziellen Abzeichen, keine sichtbare Zugehörigkeit, maximale Tarnung. So. Bis auf Zero übrigens. Zero tragen keine Zivilkleidung mehr aus Staffel 1. Weil Zero hat nie
Kleidung getragen, oder?
Zero haben einen neuen Körper.
Okay.
Ja, wie auch immer. So.
Ja, nichtsdestotrotz fand ich das irgendwie ganz interessant. Ich meine, sie erklären uns ja gleich, wie sie es lösen. Ganz interessant, dass die dann irgendwie in dieser illustren Kombination glauben, erfolgreich ein Untergrundmanöver auf diesem Planeten durchführen zu können.
Und dass es auch ganz schön ist, dass in Sternenflotte immer noch klar ist, in dem Moment, wo man das Combadge irgendwo nicht sieht, ist man auch nicht mehr Sternenflotte.
Genau. Und völlig easy, ne? Ist gar kein Problem. Also wir sind dann auch unverdächtig.
Ich finde ehrlich gesagt das Argument von Gwyn schon falsch, wenn Gwyn irgendwie sagt, ja, meine Crew, die ist ja nicht Sternflotte. Naja, also sie sind alle an der Akademie.
Ja.
Also unklar, ob die nicht Sternflotte sind, ehrlich gesagt.
Genau. Also ja.
Naja.
Haben wir uns, also ich finde, wurde uns so ein bisschen anders erzählt. Ja.
Ab jetzt bleiben die Combatches auf jeden Fall verborgen, während sie auf Solum nach Ascensias Zeitraumwaffen und nach Ithoran suchen wollen. Für die Flucht gibt es nur ein einziges Werkzeug, nämlich einen einmaligen Side-to-Side-Transporter. Und wenn der verloren geht, war's das. Den kennen wir auch schon, den Notfall-Side-to-Side-Transporter mit Energie für genau einen Transport. Den hat der alternative Tom Paris in Non-Segitur, der Zeitstrom, genutzt in Voyager.
Ja.
Mhm. Ganz klarer Verweis hier drauf. Es gibt in Star Trek Nemesis ein ähnliches Gerät, das verwendet Data und Picard zu retten. Das Ding konnte eigentlich nur eine Person transportieren. dieses Modell hier kann ja offensichtlich eigentlich eine ganze Gruppe bewegen, auch wenn später nur zwei davon genutzt werden.
Da gibt es wahrscheinlich in verschiedenen Ausführungsstufen und die günstige Variante ist dann halt irgendwie für 199 die, wo du eine Person transportieren kannst und dann gibt es halt die noch, die Pro-Version für 6,99.
So. Das sind Apple-Preise, die du im Kopf hast, oder?
Kauf jetzt.
Ja.
Das ist eine Black Week hier.
Nicht mehr.
Doch, die fängt ja an mit dem Black Friday, oder?
Ach so.
Dann geht es diese ganze Woche noch durch.
Ich blicke diese neumodischen Feiertage, ich kenne nur die alten.
Ist heute dann nicht,
wenn heute ist der Folge Beginn der Adventszeit.
Hört, Cyber Monday?
Weiß ich nicht, aber heute ist der Beginn der Adventszeit. Gestern war Totensonntag.
Wirklich? Nach Totensonntag ist der Beginn der Adventszeit?
Genau, deswegen ist der das Ende der ersten Adventwoche ist ja auch der erste Adventssonntag. Der Sonntag ist der siebte Tag der Woche.
Und ist es noch November? Heute
ist noch November.
Heute ist
alles November. Selbst der erste Advent ist November.
Ist das also dass jetzt November ist, das habe ich schon mitbekommen. Danke.
Ja, ich wollte dir helfen.
Danke, ist voll nett. Ja.
So, Majel kommt jetzt zu Ihnen und erklärt, dass sie Nova Squadron verlassen hat, um mitzugehen. Auch hier wieder, sie hat Nova Squadron verlassen, aber sie verlassen. Das ist ja mehr so ein formaler Akt innerhalb der Sternenflotte. Aber sie ist doch immer noch Sternenflotte.
Ja, ja.
Check also, ich auch klar, gar nicht.
Ja, dann müsste sie doch eigentlich hier, eigentlich müsste sie doch Jellico anrufen und sagen, ey, ich leg mal eben mein Amt nieder. Und dann sagt der, hey, warum denn? Verbindung ist schlecht.
Wir fliegen gerade durch den Tunnel.
Ja. Sagst du noch schnell ja?
So. Also Wesley habe betont, dass sie zusammenbleiben müssen und also tut sie genau das.
Ja.
Übrigens, später stellt Wesley klar, dass er nicht Teamgeist meinte, was sie immer dachten, sondern physische Nähe.
Ja.
Interessanterweise hat sich die Crew übrigens schon mehrmals getrennt.
Seitdem?
Ja, seit er gesagt hat, bleibt bitte zusammen. Also in Last Flight of the Protostar Part 2, in A Tribute Called Quest waren sie unterschiedlich unterwegs, in Cracked Mirror waren sie unterschiedlich unterwegs.
Ja, aber deswegen ist ja wichtig, dass Wesley das nochmal klargestellt hat, weil die offensichtlich gedacht haben...
Too late, würde ich sagen.
Ja. Das, ja, ja, klar. Also man kann natürlich jetzt fragen, ob es da Sinn macht, dass sie halt physisch, ne, also wenn sie dann hinterher sagen, eigentlich haben wir gedacht, es geht hier um Teamgeist und so weiter und so fort, dann ist die Frage, ob Michelle dann hier das Argument hat.
Nee, es ist alles irgendwie bekloppt. Auch Wesley hat kein Argument mehr, weil sie haben sich ja schon mehrfach getrennt. Ob sie es jetzt einmal mehr trennen oder nicht, das ist doch völlig egal.
Ja, aber es geht bei Wesleys Argument geht es ja am Ende darum, dass sie für den Moment, in dem es wichtig ist, dass sie zusammenbleiben, zusammengeblieben sind.
Woher sollte
sind.
Er das denn wissen? Dass es nur um den Moment, in dem es wichtig ist, geht.
Also er weiß doch, wie es weitergeht. Er hat doch diese Vision von der Zukunft, die er gerade umsetzen möchte. Das heißt, er weiß ja, dass es in dem Moment wichtig gewesen wäre, wo sie nach Solum kommen, dass sie zusammenbleiben.
Aber seine Berechnungen beruhten doch darauf, dass sie die ganze Zeit zusammen waren. Und das waren sie nicht.
Das weiß ich nicht auf seine Berechnung. Er hat denen ja nur gesagt, bleib bitte zusammen. Das ist wichtig, halt eben für den Moment auf Solum. Er hätte ihnen natürlich auch sagen können, falls ihr irgendwann mal nach Solum kommt, bleib bitte da zusammen.
Ja, hat aber nicht gesagt. Es ist alles ein bisschen unklar. So, in der Shuttle-Halle präsentieren Murph und Rock stolz einen experimentellen Cloak-Generator, der die ganze Gruppe verbergen soll. Theoretisch beeindruckend, praktisch nur ein bisschen fehleranfällig. Rock gibt offen zu, dass das System gelegentlich zickt. Und Ergänzung von mir, und sie das nicht merken.
Richtig. Ja, aber wie willst du es auch merken? Das ist ja, also wenn du halt irgendwie unter so einem Cloak bist.
Verändert sich für dich gar nichts.
Verändert sich für dich ja eigentlich gar nichts, ja.
Ich habe mich auch gefragt, also ethisch, ne, politisch, ist Tarnung auf persönlicher Ebene eigentlich erlaubt? Weil Tarnvorrichtungen in der Föderation sind ja verboten. Wobei, sie sind ja jetzt nicht mehr Föderation,
offensichtlich. Ja, richtig. Haben sie von den Klingonen zur Verfügung gestellt bekommen.
Ja, also ich weiß nicht. Würdest du sagen, Tarnung auf persönlicher Ebene ist erlaubt?
Ich meine, sie haben ja... Es ist ja eh die Frage, inwieweit das jetzt hier alles schon aufgeweicht ist, auch durch die Defiant zum Beispiel, ne? Aber.
Nee, die Defiant war ja nur von den Romulanern gestellt.
Also der Cloak war von den Romulanern gestellt. Genau, ja. Und deswegen war ja auch zu Beginn eine romulanische Offizierin mit an Bord. Das wurde nur
dann relativ schnell vergessen. Dann haben sie offscreen neue Verträge geschlossen.
Ja, genau. Von denen nie jemand irgendwas erfahren hat. Genau. Aber vielleicht ist in diesen Verträgen festgehalten worden, dass alle weiteren Tarnvorrichtungen einfach frei nutzbar sind.
Ja, das ist genau. Der Vertrag von, was ist es, Algeron, ist einfach aufgehoben worden.
So.
Offscreen.
Ja.
Weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Ja, keine Ahnung. Also ich meine, ne, wenn du auf persönlicher Ebene Also eigentlich geht es ja um die Technologie Tarnvorrichtungen. Also es geht ja irgendwie darum, dass die Föderation sich dazu bereit erklärt hat, keine Technologie zu entwickeln in dem Bereich.
Ja.
Und wenn du, das ist so ein bisschen wie, wenn der Iran sagt, okay, wir bauen keine Atombomben, die euch gefährlich werden können, aber wir haben hier eine gebaut, die kann man halt, weiß ich nicht, damit kann man ein Haus sprengen, wenn man es abreißen will.
Ja.
Komisches Bild.
Sehr seltsames Bild. Aber grundsätzlich haben wir, glaube ich, verstanden, was du willst.
Ja.
Wenn man plötzlich diese Tarntechnologie für andere Zwecke entwickelt, dann ist es ja nicht weit, die dann einfach doch trotzdem in ein Schiff einzubauen.
Absolut.
Ja. Anyway, auf der Brücke sehen Dahl, Gwyn und die anderen erste Aufklärungsbilder. Essentials Kriegsmaschinerie läuft auf Solum bereits heiß. Die Voyager A hält sich erstmal knapp außerhalb des Bereichs, in dem man ihren Warp-Antrieb bemerken würde. Nah genug allerdings, um zu beobachten, weit genug weg, um keinen Funken zu schlagen. So.
Ja. Also auch nah genug, um zu beamen, erstaunlich.
Ja, genau.
Ja.
Janeway erinnert die Protostar-Crew nochmal daran, was auf dem Spiel steht. Sie sind auf sich gestellt, niemand in Starfleet darf sie unterstützen, niemand darf sie offiziell kennen. Wenn was schief geht, bleibt nur Zusammenhalt. Rock übergibt Tysis noch schnell den Bribble, damit Tysis auf den Bribble aufpasst.
Ja, so. Der so ein Stück weit auch stubenrein ist.
Hoffentlich, ja.
So. Ich.
Mit einem vorsichtigen Hinweis, dass er meistens stubenrein ist.
Ja.
So. Dann löst der Transporter aus und die Crew verschwindet nach Solum. Auf den Hügeln über Solum blickt die Crew auf eine Stadt, in der Ascensias Kriegsfabriken in beschleunigter Zeit arbeiten. Genau jene Anlagen, vor denen Ithran gewarnt hatte.
Auf die Stadt, hast du schön gesagt. Das ist ganz witzig, ne? Wir sind ja wieder auf einem Planeten und sehen eigentlich immer nur diese Stadt.
Ja.
Ja. Es ist so, der Planet besteht aus der Stadt.
Ja.
Punkt.
Das ist so.
Ja. Gut. Haben wir schon mehrfach erlebt.
Leider, ja.
Ja.
Beim Abstieg sehen sie dann, wie ZivilistInnen von einem Dreadnought gescannt werden. Also man sieht auf jeden Fall, hier haben wir einen Überwachungsstaat am Start. Gwyn trifft das sichtbar, weil ihr Volk lebt offensichtlich inzwischen im Schatten ständiger Kontrolle. Unter dem flackernden Schutz des Klo-Generators schleichen sie weiter, dicht gedrängt, ständig auf die Füße treten und mit leisen Beschwerden, weil Tarnung nun mal keinen persönlichen Raum kennt. Und Rock rechtfertigt sich dann damit, naja, ich wusste doch nicht, dass Majel mitkommt, Mensch.
Geil.
Die dünnste von allen.
Ja, richtig. So.
Naja, gut. Dann schlägt der Tricorder an, weil sie bekommen ein verschlüsseltes Signal der Uprising. Und das führt direkt zu Ithorans Observatorium. Ich fand es übrigens ganz schön, dass die Wachen ja irgendwann merken, dass da irgendwas schiefläuft und die Wachen dann einfach ins Leere steuern im Hintergrund.
Das stimmt, ja, genau.
Stechen da so irgendwo hin. Ja. Sie gehen ins Observatorium. Da zeigt sich dann das ganze Ausmaß von Ithorans Abwesenheit. Verlassene Geräte, zerstörte Module, überall Spuren eines überstürzten Zugriffs. Die Crew sucht nach Hinweisen, doch bevor sie fündig wird, tritt eine vertraute Silhouette aus den Schatten.
Und auch nachdem Brock sich nochmal, nee, wer war es denn? Jankum war es, glaube ich, der sich darüber mokiert hat, dass
Ithran
auch mal aufräumen können hätte. Okay, cool, ja. Aber bitte zu deinem Spannungspunkt zurück.
Die vertraute Silhouette von
Ascensia, Ascensia. Ascensia. Ist sie es oder ist sie es nicht? Habe ich mich ja kurz gefragt. Ja, ja, genau. Und dann wird es kompliziert.
Ja, für einen Moment spannt sich halt alles an, bis dann klar wird, das ist die jüngere Version, die zu dieser Zeit hier lebt.
Ach so, ja, stimmt. Die andere ist ja von später. Und dann wird's, ich finde, da wird schon kopfschmerzig, ne?
Es wird total kopfschmerzig. Ich habe dann auch wieder vergessen, dass sie eigentlich noch in der Vergangenheit sind, von der Ascensia, die später mit der Protostar kurz mitfliegt und auf der Voyager A ist und dann wiederum mit Dreadnought zurück nach Solum und dann die Zeitreise macht. Es ist alles schwierig. Sie macht auf jeden Fall unmissverständlich klar, dass sie nicht wie ihr zukünftiges Ich werden will. Sie habe nämlich nach Ithorans Gefangennahme die Führung der Uprising übernommen, um seine Arbeit fortzusetzen. Uprising ist diese
Widerstandsbewegung
quasi.
Ja.
Ja. Und um zu verhindern, dass Solum endgültig in die Hände der älteren Ascensia fällt. So. Die jüngere Ascensia legt dann nach, ihr älteres Ich hat einen Traveler gefangen und sperrt ihn in einem Labor ein, um dessen Wissen direkt aus dem Geist zu ziehen. Für die Crew ist natürlich sofort klar, wer gemeint ist, ne? Der Traveler von TNG, der am Anfang irgendwann auf die Enterprise D kommt, ne, und dann den Wesley ganz toll findet.
Ja, diesen komischen Typen.
Ja.
Ja.
Nein, natürlich ist es Wesley Crusher. So. Gleichzeitig gesteht sie, dass sie Ithran nicht retten konnte. Sie weiß aber, dass er gerade auf einem Gefangenentransport in die Wastes verladen wird. Ein Ort, von dem niemand zurückkehrt.
Ja.
Hat man nie gehört.
Nee, ich auch nicht.
Wastes.
Und schwupps haben sie einen Interessenskonflikt.
Ja. Dementsprechend folgt eine hitzige Diskussion. Wen retten sie zuerst? Wesley, der den Zeitloop schließen kann, oder Ithran, der Solon politisch stabilisieren könnte?
Beides scheint nicht vollständig unwichtig zu sein.
Was hättest du gemacht?
Wesley. Ich möchte wirklich, ich bin der Letzte, der Gwyns Entscheidung in Frage stellen möchte, weil Gwyn trifft die besten Entscheidungen. Immer. Aber ich glaube, ich hätte auf den Zeittypen gesetzt, weil der weiß schon, was man tut.
Ja. Gwyn trifft eine Entscheidung. Die Gruppe wird geteilt.
Moment mal.
Da war doch was.
Das wäre der Moment für Majel gewesen.
Ja. Ja, sie haben aber nur einen Nottransporter, also nur einen Nottransporter. Und ja, sie sollten zusammenbleiben, aber Gwyn rechnet damit, dass Ithrans Team den Transporter nutzt und dass Wesley als Traveler die andere Gruppe schon irgendwie zurückbringen kann. So. Also, Gwyn, Rock, Zero und Murph schleichen mit aktiviertem Cloak-Generator zum Labor. Jetzt haben sie mehr Platz da drin. Das ist erstmal schön.
So. Ja, auf jeden Fall.
Je näher sie kommen, desto instabiler wird das Feld, bis es komplett zusammenbricht und die Wachen sie einfach direkt sehen. So, ja. Der Überraschungsmoment reicht gerade aus. Rock und Gwyn setzen die beiden schnell außer Gefecht. Übrigens eine sehr, sehr schöne Szene. Sie kommen immer näher und...
Es flackert so, ja. So, ne? Und dann wir haben, hä? Was ist das so? Dann stehen sie so direkt davor, ne? Und dann geht das Ding halt aus. Naja, und Rock haut bald drauf. Einfach,
genau.
Ne?
Bums. mit einer Hand. Baum.
Ja, ist so ein bisschen Asterix-Obelix-Szene.
Ja, schon, ja. Rock erkennt sofort den Grund für das Versagen. Revimetrische Verzerrungen aus dem Labor stören das Tarnfeld. Keine Zeit für Reparaturen. Gwyn führt das Team sofort nach innen, bevor weitere Wachen reagieren können. Wir gehen zu Dal, Jankum, Majel und der jungen Asensia. Die verfolgen den Gefangenentransport gerade rechtzeitig. Ithran wird nämlich hinter einem Kraftfeld auf den Zug gesperrt. Dal schlägt impulsiv vor, den ganzen Zug zu klauen. Und dann habe ich kurz eine Western-Szene in meinem Kopf gesehen, aber nein, es wird anders kommen.
Es gibt doch so einen Film, der nur davon handelt, dass ein Zug entführt wird.
Ja.
So ein Actionfilm. Wie heißt der noch?
Ich finde das immer eine super Idee, irgendwie einen Zug zu klauen, weil ich denke so, naja, der hat halt eine Richtung. Aber beim Western gibt es dann irgendwann immer eine Weiche und der führt irgendwie einen alten Stollen oder so.
Ja, ja, genau. Auf ein altes, verlassenes Gleis.
Genau. Majel entscheidet sich auf jeden Fall für die praktikable Variante und legt den nächsten Wachposten mit dem präzisen vulkanischen Nervengriff schlafen. So. Dal nutzt seinen Phaser, um ein Loch in den Boden zu schneiden und dann kommen sie bei Ithran raus.
So. Wie praktisch.
Ja. Der erkennt ihn auch sofort und reagiert trotz der Lage mit echter Erleichterung.
Ach, der Typ schon wieder.
Genau. Wir haben eine kurze, warme Wiedersehenssekunde mitten in einer doch recht chaotischen Operation.
Mhm.
Übrigens, hast du die anderen Warner Cut gesehen, die zusammen mit dem Diviner gefangen gehalten werden?
Nee, nicht Diviner.
Ja, das ist später, der Diviner.
Spätere Diviner. Ja, das ist der nette. Der Diviner ist doof.
Ja.
Mögen wir nicht.
So. Das sind die Elders von Solom.
Ah, okay. Weil ich habe tatsächlich, da gibt es ja jetzt diesen komischen Schnitt. Und dann sehen wir Ithran und die Elders oder zwei dieser, ich weiß nicht, waren das nur zwei insgesamt? Waren es nicht drei? Oder ich weiß nicht, ich erinnere mich dunkel an diese Folge. Genau.
Zwei oder drei, ja.
Ja. Schleichen die hinterher und ich habe mich tatsächlich gefragt, wo kommt die denn her? Also was ist das für eine komische Szene? So.
Ja.
Aber okay, das erklärt natürlich, dass sie damit bei sind jetzt.
Genau, ja. Also die gesamte politische Riege plus Ithran ist dann irgendwie eingesperrt und die befreien sie halt wieder so.
Mhm.
Dal bringt Ithran und die Ratsmitglieder aus dem Zug raus, genau jene Personen, die Asensia eben politisch ausgeschaltet hatte. Die jüngere Asensia übernimmt sofort Verantwortung, sie führt die beiden Ratspersonen zu, es sind zwei. Ich hab's hier stehen.
Genau, in der Szene sind es zwei, ja. Genau, aber ich war mir nicht mehr sicher. Ja, es gibt ja diese Szene, wo Gwyn auf dem Planeten läuft vor ein paar Folgen und sagt hier, wir müssen Asensia stoppen und
da waren es drei, glaube ich.
Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es da drei waren.
Naja.
Aber ist ja egal.
Die beiden Ratspersonen hier gehen zur Uprising, wo sie dann Schutz finden sollen. Ithran bedankt sich bei Dal und der Protostar-Crew, bevor er mit ihnen weiterzieht. Aber Dal bleibt so ein bisschen unruhig, weil ihm wird klar, naja, wir hatten es jetzt eigentlich relativ einfach.
Ja.
Aber Gwyns Team, das wird es deutlich schwerer haben. Und der Gedanke, dass ihre Mission vielleicht gerade am anderen Ende der Stadt scheitert, lässt ihn halt nicht so richtig los.
Kann ich verstehen.
Ja.
Also das ist ja auch die deutlich beschissenere Mission eigentlich.
Tatsächlich. Aber erstmal läuft's gut. Im Labor findet Gwyns Team Wesley, allerdings nicht allein. Ein Wachposten stellt sich ihnen in den Weg und im Gerangel trifft sein Blaster ausgerechnet das Türpanel, das sie brauchen.
Ja.
Ergebnis, die Tür ist verriegelt, aber in der Wand klafft ein kleines Loch. Murph nutzt das sofort, quetscht sich hindurch und bleibt stecken. Ich habe irgendwie gedacht, Murph wäre flexibler.
Habe ich auch gedacht, ja. Ich hätte es auch gedacht, also Murph kann seine Gliedmaßen ja, wie wir dann auch gleich ja sehen, sehr lang ausfahren. Ich hätte aber auch gedacht, dass es so, weiß ich nicht, unter der Tür durchkriechen oder sowas oder durch so kleine Löcher durchfließen, das würde schon gehen, wie der T-1000.
Wie Odo.
Oder wie Odo.
Um mal im Franchise zu bleiben.
Ja.
Murph versucht irgendwie von innen zu öffnen. Währenddessen rückt eine Gruppe Warner Cut-Wachen draußen an. Zero und Gwyn improvisieren. Sie benutzen den bewusstlosen Wächter als Marionette.
Ja.
Und Gwyn murmelt etwas in Warner Cut, das die Wachen seltsam amüsiert. Finde ich schade, dass sie es nicht übersetzt haben. Ich hätte den Gag gerne gehört.
Hätte ich auch gerne gehört. Ich habe auch gedacht, dass sie das noch, also ne, dass dann irgendeiner fragt, was hast du denn gesagt?
Ja.
Ja.
Genau. Aber ist nicht passiert.
Nee.
Sie ziehen wieder ab. Gerade lang genug, bis Murph endlich die Tür öffnet und sie alle ins Labor verschwinden können. Die Szene hat mich übrigens auch so ein bisschen erinnert an eine DS9-Szene.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, an The Magnificent Ferengi, der fabelhafte Ferengi.
Erzähl mal ein bisschen mehr.
Da täuschen Rom und Nog Jem'Hadar, indem sie die Leiche eines Worta fernsteuern.
Okay.
Übrigens mit Gastauftritt von Iggy Pop als Worta, aber als ein anderer Worta.
Ach echt? Ach krass. Interesting. Ja, auch ein bisschen makaber, ne?
Schon, aber
ja, ist der Feind.
Ja. Schön. Im Innern des Labors befreien sie Wesley, endlich von Essentias Kontrollkragen auch. Kaum kann er wieder klar denken, plaudert er aus, dass er die Ereignisse auf Solum bewusst alles so gelenkt hatte, dass Essentia überhaupt erst die benötigte Technologie entwickelt. So.
Ja,
das heißt, es war alles ein riesiger Plan von Wesley.
Wir brauchen also diese Wurmloch-Energiesause
später
noch.
Genau. Die Gruppe reagiert verständlicherweise wenig begeistert darüber, dass sein Plan vorsah, sich gefangen nehmen zu lassen und die politische Lage eskalieren zu lassen. Und Wesley so, ach ja, fast sterben, ist ja nicht wirklich sterben und so. Ne?
Ja.
Also semantisches Ping-Pong-Spiel, was er hier irgendwie betreibt.
Was ja wichtig ist, ne, am Ende, also wenn es um das Ergebnis geht, ne, also gibt's Wesley nach der Aktion noch ja oder nein? Und das ist das Einzige, was zählt am Ende. Ne?
Ja.
Ja. Und er sagt ja auch, wenn wir das hier alles irgendwie so abspulen, wie ich mir das überlegt habe, wird ja am Ende der Reset-Button gedrückt, wo wir ja alle drauf warten. Ne?
Genau. Der wirkt insgesamt deutlich zufrieden mit seinem Masterplan.
Ja.
Die anderen sind
hat
alle
ein bisschen
so,
Kopfschmerzen zu.
Die anderen sind alle so, Alter, weißt du, was wir hier durchgemacht haben? Ja. Und er sagt so, ja, aber das war ja alles der Plan. So.
Es war alles der Plan und möglicherweise, wenn alles gut geht, ist es auch egal, weil ihr erinnert euch dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr dran. So.
Aber Essentias Maschine hat seine Fähigkeiten beschädigt. Er kann den Raum nicht falten, die Zeit nicht greifen, nicht einmal so einen minimalen Sprung vollziehen. Stattdessen zeigt er auf den Notausgang und sagt, naja, das ist unser Fail-Safe hier.
Ja, du bist ja wirklich auf alles vorbereitet.
Ja. Rock soll einfach die Wand eindrücken. Das funktioniert natürlich sofort und die Gruppe flieht durch das frisch erzeugte Loch aus dem Labor. Und oben an der Oberfläche kommt Wesley endlich zum Zählen und sagt, Moment mal, 1, 2, 3, 4, wo sind die anderen drei? So, ne?
Hat einen Moment gedauert, aber er hatte auch Kopfschmerzen.
Ja, er merkt entsetzt, dass nicht alle 7 Crewmitglieder da sind. Er wirft ihnen sofort vor, genau das getan zu haben, wovor er die ganze Zeit gewarnt hat, nämlich sich aufzuteilen. Und Gwyn so, ups.
Ach, das meintest du?
Ja. Ohne vollständige Gruppe fehlt ihm plötzlich jede Orientierung. Der Zeitreisende, der sonst immer alles weiß, gesteht, die Zukunft ist nun komplett offen. Ja, Gwyn spürt den Fehler ihrer Entscheidung schwer,
merkt
sie.
Ja.
Und ihr Versuch, sowohl Ithran als auch Wesley zu retten, wirkt jetzt wie ein riskanter Balanceakt, der offensichtlich beide Gruppen verwundbar gemacht hat. Kurz schöpfen sie auch Hoffnung, als Dahls Team auftaucht. Aber die Freude hält nicht lange, denn Warner Cut-Kräfte haben den gesamten Trupp bereits eingekreist und dann auch sie. Die ältere Essentia kommt, selbstsicher, jetzt vollkommen überzeugt von ihrem Sieg. Sie dankt Gwyn, fast schon gönnerhaft. Durch Gwyns Rettungsversuch habe sie erfahren, dass Ithran sie in der ursprünglichen Zukunft stürzen würde und genau das jetzt verhindert.
Kurze Frage an der Stelle, oder ist es vielleicht noch zu früh? Also ich bin, was die Essentias angeht, ein bisschen verwirrt.
Okay.
Das war jetzt eindeutig die neue Essentia.
Ja.
Aber war die alte Essentia, die sie getroffen haben, also die Zukunfts-Essentia, war das jetzt ja gerade und die Gegenwarts-Essentia, die sie getroffen haben und die ja noch nett ist und nicht zur Zukunfts-Essentia werden will, war sie das jetzt wirklich? Weil die ist ja dann, hat ja dann vorgegeben, mit den Elders irgendwie weiterzugehen und zum Widerstand zu gehen. Oder war das ein Trick? Weil sie sagt ja dann zu Gwyn, also die Zukunfts-Essentia, toll, du hast mir das und das bewiesen und es klang so ein bisschen wie, als hätte sie es eingefädelt und deswegen habe ich kurz gedacht, war das überhaupt die Gegenwartsessenz oder war es möglicherweise die Zukunftsessenz schon?
Ach so. Habe ich nicht so verstanden. Ich habe gedacht, das wäre wirklich die Gegenwartsessenz
ja
gewesen.
Ja, es wird ja auch, ja, es wird schon auch gehen. Also, ne, also es kann schon alles sein. Nur, ne, nur wegen diesem, ja, du hast mich dazu gebracht, das und das, oder ich habe, ne.
Ja. Du meinst, es könnte doch eine Falle gewesen sein und es war doch die Zukunftsessenz, die sich da als Gegenwartsessenz ja ausgegeben hat.
Ja. Aber, ja. Vielleicht gibt es auch gar nicht so viele Anhaltspunkte dafür. Ich habe mir nur die Frage gestellt, in dem Moment, wo sie gesagt hat, hey, Gwyn, ich habe dich reingelegt und toll, dass du mir diese Sachen hier, ne, also vor allen Dingen das, was Ithran angeht, dass du mir das alles verraten hast.
Stimmt. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Das könnte natürlich wirklich der Hinweis darauf gewesen sein.
Aber genau, sie sagen es auch nicht explizit. Also deswegen.
Ja, aber vielleicht werden wir es in der nächsten Folge sehen. Oder ihr wisst es und schreibt es in die Kommentare. Aber bitte nur, wenn ihr die nächsten Folgen noch nicht gesehen habt.
Ja.
Falls wir es über die nächsten Folgen erfahren würden, dann sagt bitte nichts. So. Während sich jetzt die Essentia, wer auch immer es ist, sich genüsslich darauf vorbereitet. Essentia,
das kann man festhalten.
Genau. Ja. Sich genüsslich darauf vorbereitet, Ithran zu erschießen, wirkt sie völlig in ihrer eigenen Logik gefangen. Gwyn nutzt aber genau den Moment der Selbstzufriedenheit. Kurzer Blick zu Dahl und Dahl wirft den einzigen Side-to-Side-Transporter zu Wesley. Der fängt ihn und im selben Augenblick sagt Dahl dann, ja, zwei zum Beam. Und die Voyager zieht beide hoch, nämlich Wesley und Ithran. So.
Crazy move.
Ja. Wobei ich mich da gefragt habe, ich dachte, der konnte eine ganze Gruppe beamen. Warum kann er nicht denn alle beamen?
Weil dann hätte er ja alle gebeamt, ne? Inklusive Essentia und so weiter.
Ach so, okay. Aber er hätte auch sagen, acht zum Beamen.
Aber dann ist die Frage, welche acht? Das frage ich mich ja eh schon seit Jahren, ne? Wenn da irgendwie eine Gruppe von Leuten steht, hier stehen auch irgendwie die Leute aus dem Dorf, die sie gerade irgendwie verabschiedet haben und dann steht daneben irgendwie die Gruppe mit Picard und Riker und Troy und die sagen drei zum Hochbeamen. Welche drei nehmen die denn dann?
KI. Die wahrscheinlichsten.
Ja. Weil da könnte man natürlich noch sagen, die mit dem Kommunikator.
Ja.
Aber den haben sie ja da in dieser Runde nicht.
Ja, die haben sie vielleicht schon dabei, aber Ithran halt nicht. Und Wesley eigentlich wahrscheinlich auch nicht.
Nee. Und wenn Dahl sagt, zwei zum Beam, warum dann genau die zwei, weiß man auch nicht so ganz genau. Also.
KI, ich sag's dir.
Ithran hat das Ding in der Hand, glaube ich, ne?
Nee,
Wesley hat das Ding in der Hand. Vielleicht halten die ja Händchen. Wesley und Ithran.
Ich glaube nicht. Ich glaube, die stehen sogar einen Meter voneinander entfernt.
Unklar. Aber auf Details.
Details. Auf jeden Fall, Essentias Triumph löst sich dann innerhalb eines Herzschlags in Luft auf. Auf der Voyager A materialisieren Wesley und Ithran. In einem chaotischen Moment, Wesley bricht sofort zusammen, erschöpft, ausgebrannt, geistig überlastet. Janeway kniet sich neben ihn, doch selbst er, der sonst mit Zukunftslinien jongliert, offensichtlich, bringt nur eine Warnung hervor, sie alle schweben in Gefahr. Und zum ersten Mal seit langer Zeit sagt Wesley einen Satz, der die Luft auflädt wie ein Warpkern kurz vor dem Platzen. Er weiß nicht, was als nächstes passiert. Dum, dum, dum.
Wenn nicht er, wer dann? Also die Drehbuchautorin oder Autoren vermutlich.
Hoffentlich, ja. Ehrlich gesagt.
Ja, das genau, weiß man nicht so ganz genau. Ja. Sie haben es ja hier wieder ein bisschen strapaziert, das mit der Story.
Ja. Damit geht die Folge zu Ende. Gehen wir mal kurz in unsere Taxonomie.
Bitte.
Wie viel Roddenberry-Romantik hast du dieser Folge gespürt?
Ja, es war schon viel Teamgeist hier am Start. Ne? Lösungen wurden mit dem Team, also brauche ich ja nur hier an die Szene mit Murph zu denken oder so. Ne? Also das war einer für alle für einen. Die vier Musketiere, sechs, acht. Also ich glaube an Roddenberry-Romantik und Rettung und dann auch Rettung eines Star Trek-Heldens mit Wesley. Ich glaube, da kommen wir ganz gut durch.
Finde ich auch. Ja. Vor allen Dingen dann auch nochmal Gwyn als moralische Stimme. Das erinnert schon an frühe TNG-Folgen. Weil sie dann halt immer irgendwie auf Empathie pocht und sagt so, ja, wenn retten, dann auch beide und so. Ne? Ja.
Ja, wobei, ja, Empathie, weiß ich nicht. Ja, bestimmt, also das würde ich Gwyn auch zuordnen, aber ich glaube, das war auch eine rein strategische Entscheidung, weil ja beide eine wichtige Funktion haben in der Zukunft. Ne?
Wenn diese Zukunft überhaupt keine Rolle mehr spielt, dann ist Ithran sowieso gerettet.
Aber darüber hat Gwyn, glaube ich, an der Stelle nicht nachgedacht. Deswegen, ne, also wenn sie diese Erkenntnis gehabt hätte, dann wäre es ganz klar gewesen, dass es logisch gewesen wäre, Wesley zu retten. Und Ithran wäre halt völlig egal gewesen. Aber ich glaube, den Moment der Erkenntnis hatte sie in dem Moment nicht.
Gehen wir zur Technobabble-Tiefe.
Mal abgesehen vom Anfang mit dem Anzapfen des Wormholes, Wurmlochs, ist gar nicht mehr so viel passiert danach, würde ich sagen. Aber das wurde ja ganz nett erklärt und auch noch gar nicht so unwahrscheinlich.
Ja, wir haben noch einen Tech-Peak, auf den ich nicht so eingegangen bin, nämlich der Konflikt zwischen Cloak und gravimetrischen Störungen.
Ach so, ja.
Aber ich würde auch sagen, ist eher Mittel. So.
Ja.
Und Traveler-Fähigkeiten und Traveler-Kognition, weiß ich nicht, ob das Technobabble ist oder einfach Magie.
Ist Magie. Ja. Ganz klar Magie. Ja.
Kanon-Chaos.
Unklar, weil wir wissen ja zum ersten Mal nicht, wie es weitergeht. Und Wesley hat in der Folge ja selbst den Reset-Button angesprochen, deswegen ist, würde ich sagen, alles offen. Und auf dem Chaos-Level würde ich jetzt erstmal einen geringen Wert einloggen, bis wir dann wissen, was wirklich passiert ist.
Ja, genau. Da sehe ich auch noch kein großes Problem. Ich sehe ein bisschen ein Problem, dass die Folge irgendwie den Prodigy-eigenen Kanon so ein bisschen auseinanderbringt. Weil Wesley hat ein tierisches Problem damit, dass sie sich überhaupt irgendwann mal physisch trennen. Haben sich aber schon ein paar Mal physisch getrennt. So. Und grundsätzlich habe ich das Gefühl, die sind alle so, also sie sind irgendwie mit eigenen Entscheidungen, die sie irgendwann mal getroffen haben, auch Zero mit dem Körper, hatten wir in dem Feedback besprochen und sowas, sind sie gerade so ein bisschen nachlässig.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also das mit dem Körper, da gehe ich auf jeden Fall mit. Aber ich glaube tatsächlich, dass das mit dem Nicht-Trennen, es ist ein bisschen inkonsistent.
Das hätte aber doch viel besser gewirkt, wenn Gwyn jetzt sagt, okay, wir waren seit Monaten, sahen wir immer zusammen. Ich glaube, jetzt müssen wir uns an dieser Stelle trennen.
Absolut, das wäre das natürlich viel größer gewesen.
Wäre die bessere Story gewesen. Ja. Das haben sie irgendwie verpasst, weil sie haben sich schon mehrfach getrennt in den letzten Folgen.
Ja, dann hättest du natürlich...
Denk mal an den Triple-Planeten, wo dann plötzlich nur zwei Leute irgendwie unten bei diesen Monster-Triples sind.
Voll.
Ja.
Und dann hätte nochmal Majel hier im Moment haben können und sagen können, hey, ich bin extra mitgekommen, ihr wisst doch so und so weiter, wir sollten uns doch nicht trennen. Und dann sagt Gwyn noch, aber der Zweck heiligt alle Mittel.
Ja.
Und los geht's.
Genau. Und das wäre die bessere Story gewesen.
Das wäre die bessere, also ja, auf jeden Fall.
Deswegen ist so ein bisschen Kanon-Chaos selbst im Inneren dieser Serie. Und das finde ich wichtiger als das Große, weil beim Großen wird der Reset-Button irgendwann gedrückt werden.
Ja.
Ja. Dann kommen wir zur Bewertung dieser Folge.
Yo. Ich glaube ich, ne?
Ja.
Nachdem ich jetzt so ein bisschen gehadert habe mit dem, was wir zuletzt gesehen haben, bin ich hier tatsächlich wieder an Bord. Also ja, du hast so ein, zwei Schwächen angesprochen und ein paar Fragezeichen, die aufgekommen sind, auch bei mir. Hier und da, also ne, zum Beispiel was Essentia angeht oder auch diese ganze Plot-Geschichte, also den Plot zu verfolgen, das wird halt nicht unbedingt einfacher. Naja, auch das mit dem Wurmloch, die Technologie brauchen wir für die Zukunft und was ist jetzt überhaupt? Aber ich meine damit, dass wir aus der Folge herausgehen und hinterher gar nicht mehr wissen, was jetzt überhaupt Phase ist, ne, und Wesley gar nicht mehr weiß, wie es weitergeht, ist am Ende auch egal, ob wir die Story jetzt verstanden haben oder nicht, weil jetzt können wir hier wieder von vorne anfangen, ja, so ein Stück weit. Ja. Ne? Mal gucken, wie viel sie jetzt nochmal referieren auf das, was bisher passiert ist, aber das macht's natürlich Storytelling-mäßig jetzt ein bisschen einfacher, hier vielleicht auch nochmal einen kleinen Reset-Button zu drücken und zu sagen, okay, hier sind wir, jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Also mit so ein paar Abzügen in der Logik-B-Note hat mir diese Folge tatsächlich sehr gut gefallen. Weil wir hier wieder so ein bisschen Charaktermomente haben. Wir haben Action, wir haben eine spannende Folge mit zwei Missionen, die mehr oder weniger spannend sind. Wir haben unser Team wieder, Teamgeist, die sind unterwegs auf dem Planeten, wir haben Planeten, toll. Und wir haben wieder halt so ein bisschen Charakterentwicklung und wir haben Gwyn als Hauptfigur dieser Folge, was mir sowieso so immer natürlich gut gefällt, natürlich, weil es schon meine Favorite-Figur ist aus der Serie und ich finde, das auch heute hier in dieser Folge nochmal gut rausgearbeitet worden. Also auch so diese melancholische Schwere, die sie umgibt, allein durch diese ganze Verantwortung, die ja schon am Anfang dieser Folge auf ihr gelegen hat, ne, die sie dann ja auch wieder annimmt durch die Mission, auf die sie sich selbstständig schickt, aber sie war die ganze Zeit diejenige, die das Schicksal ihres Planeten quasi auf dem Rücken trägt und jetzt trägt sie noch das Schicksal des ganzen Universums quasi mit und trifft dann diese auch noch falsche Entscheidung und ich finde, das macht die Figur echt mega spannend, die eh schon spannend ist, so, und ich bin auch gespannt, was es dann mit Gwyn dann auch perspektivisch macht. Dass sie jetzt quasi ja schuld daran ist oder ihre Entscheidung schuld daran ist, dass niemand weiß, wie es eigentlich so weitergeht. Also mal abgesehen vom Großen und Ganzen und dass man nicht so ganz genau weiß, wo kommen wir her, wie gehen wir weiter, fand ich diese Folge mit den Charaktermomenten, mit wieder ein bisschen Kommunikation, wieder mit ein bisschen mehr Tiefe hier und da, habe ich die sehr gerne geguckt.
Ja, habe ich wenig Verständnis für. Es ist wenig hinzuzufügen. Ich finde das genauso. Ich finde, die Kritik ist eher auf der Metaperspektive, dass es bestimmte Logiklöcher innerhalb der Staffel gibt und alle anderen Logiklöcher kriegen wir durch einen Reset-Button wieder hin. Ich fand es auch ein bisschen komisch, dass Wesley da steht, naja, es war alles so geplant und alle anderen so, Alter, geht's noch so?
Ja.
Das hätte vielleicht noch ein bisschen thematisch, hätte noch ein bisschen ethisch thematisiert werden dürfen. Also darf der Traveler denn dieses ganze Leid in Kauf nehmen für irgendwas, für irgendein höheres Gut? Keine Ahnung, ne?
Ja, es ist ja eh eine spannende Frage, wenn du jetzt irgendwie sagst, wir arbeiten ja quasi auf einen Reset-Button hin. Also wenn das und das und das passiert, dann sind die Ereignisse, die in dem und dem Zeitraum passiert sind einfach nicht geschehen, so. Dann kannst du natürlich sagen, ne, also zum Beispiel was Ithran angeht, ist es okay, den zu opfern in dieser Zeitlinie, die keine Bedeutung hat. Also das wäre dann ein Tod quasi. Genau, er erlebt einen Tod. Man darf
aber ethisch mal diskutieren. Ja, das macht Prodigy hier an der Stelle nicht.
Nee, genau. Also das ist schon eine spannende Fragestellung. Ich weiß noch nicht, ob Prodigy das leisten kann mit seinen 20-Minuten-Folgen, aber würde eine Gelegenheit geben, um da mal einmal drauf zu schauen. Ja.
Genau. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass Diandra Pendleton-Thompson hier an dieser Stelle versucht, wirklich Charaktermomente für möglichst alle einzubauen. Ja. Wir haben Gwyn-Charaktermoment, wir haben Dahl-Charaktermoment mit seinem Pragmatismus, wir haben...
Der kommt richtig gut, gut weg in dieser Folge. Ne? Also ich finde, der macht einen richtig guten Job hier.
Wir haben Murph-Moment mit diesem Feststecken. So. Ja. Und auch wenn ich bis jetzt dachte, der wäre flexibler oder sowas, trotzdem ist es da Murph nochmal ganz kurz im Mittelpunkt. Wir haben irgendwie diesen Zero-Moment, wenn er Puppe spielt, was Zero ja per se schon besser kann, Puppe spielen, weil er ununterbrochen Puppe spielt.
Ja, so, ja.
Also es gab irgendwie für alle so einen Charaktermoment und ich habe das Gefühl, das Drehbuch hat da ein bisschen drauf geachtet und das hat mir ganz gut gefallen, wirklich. Ein bisschen Techno-Babble, was aber irgendwie auch passte. Das war ganz cool. Also da war viel Gutes an dieser Folge. Auch Rock hier, die ihren Cloak entwickeln kann und dann sich aber wieder beschwert, dass sie halt nicht genug Informationen hatte, um die richtigen Lösungen zu finden. Das ist irgendwie auch sehr, sehr charakterkonform. Finde ich alles toll. Wie gesagt, Kritik eher auf der Meta-Ebene. Das heißt, gucken wir mal, wie es weitergeht, würde ich sagen.
Und damit seid ihr dran. Was sagt ihr zu dieser Folge? Wie fandet ihr das? Wie viel Kopfschmerzen machen euch hier die Erzählstränge? Wie enttäuscht seid ihr, dass jetzt vielleicht alles wieder gelöscht ist von dem, was wir bisher erlebt haben? Ja, und was haltet ihr von Weihnachten?
Und von Kürbiskuchen?
Kürbiskuchen.
Heute Morgen habe ich einen Cheesecake mit Kirschhaube gemacht.
Boah, immer lecker.
Richtig lecker.
Hast du ein Stück mitgebracht?
Nee.
Danke.
War für einen Geburtstag einer Freundin. Jetzt zum 15. Mal den 25. Geburtstag gefeiert und dann war so ein bisschen feierlicher.
Boah, in meinem Zustand bringt das keinerlei Kopfrechenkünste hervor. Ich
bin 25 plus 15, wirklich?
War zum 25. Mal.
Zum 15. Mal den 25. Geburtstag.
Ach so, ja, okay. Ja, dann kriegst du vielleicht hin. Glückwunsch.
Aua. Too late. Tschüss.
Ah ja, kann man mal sagen. Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.